Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Schönen guten Tag, es geht um Autos heute im Blue Moon. Es geht um Traumautos, es geht um Schrottkarren. Am Ende geht es um eure Autos. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, in den folgenden 120 Minuten, welches Auto ihr fahrt, warum ihr genau dieses Auto fahrt und was ihr für ein Verhältnis zu eurem Auto habt. Also ist das für euch ein lausiger Gebrauchsgegenstand und ihr füllt gerade mal so viel Öl rein, dass er fährt und eigentlich nervt es euch, weil Autofahren beknackt ist und Staustehen bedeutet? Oder habt ihr euch ganz bewusst für ein bestimmtes Auto entschieden, pflegt das, hegt das, habt irgendwie ja schon eine Art von Beziehung zu eurem Auto?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Meine ich natürlich nicht eine Liebesbeziehung oder ähnliches mit, aber dass man ein Verhältnis hat. Also ich kenne Leute, bei denen beide so skizzierten Fälle eintreffen und zutreffen. Leute, die sagen, das ist im Prinzip wie so ein Familienmitglied. Und wenn man so ein Auto dann irgendwann verkauft, dann ist das schon ein schwieriger Abschied, weil man sich so erinnert an die Dinge, die man mit diesem Auto erlebt hat, die man mit diesem Auto verbindet. Andere, die sagen, oh, ich wäre so froh, wenn ich kein Auto mehr hätte, aber ich muss es eben benutzen, um da und da hinzukommen. Also, ich will über das Auto reden mit euch heute. Ich möchte gerne wissen, ganz profan, was ihr für Autos fahrt und warum ihr genau diese Autos fahrt. Wie zufrieden ihr damit seid, welches Verhältnis ihr zu dem Auto habt, wie viel Geld ihr reinsteckt und was ihr für ein Auto fahren würdet, wenn ihr es euch aussuchen könntet, was euer Traumauto wäre. 0331 70 97 110. Wir reden heute über die Faszination Automobil im Blue Moon. Frank Turner mit The Road gehört im Blue Moon auf Fritz, wo ich euch einlade, mit mir über Autos zu reden heute. Unter 0331 70 97 110 geht es um die Faszination für bestimmte Sorten von Autos, um die Liebe zum Auto, so wie uns jemand namens Multivan schreibt, der sagt, ich bin ein totaler Fan von Bussen und würde am liebsten eine VW T1 Samba Bus fahren, ist aber zu teuer. Fahre jetzt einen weißen VW T5 Multivan Edition 25 und der ist auch mega. Ich liebe ihn. Ich kann bequem drin schlafen und gemütlich durch die Weltgeschichte reisen. Ich kann nur jedem so einen Bus empfehlen.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und ich möchte gerne wissen, welches Auto fahrt ihr und warum fahrt ihr genau dieses Auto? Würdet ihr es ähnlich beschreiben, wie das unser Hörer Multivan da macht und sagt, dass er tatsächlich dieses Auto liebt? Ja klar, ist das eine andere Liebe als zu einer Person oder so, keine Frage. Aber trotzdem ein tieferes Gefühl dafür, dass das Auto wirklich dazugehört, nicht nur zum Alltag als Transportmittel von A nach B, sondern einem wirklich was bedeutet. So, man wirklich an diesem Auto hängt. Geht euch das auch so? Welches Auto fahrt ihr? Und warum fahrt ihr genau das? Oder fahrt ihr das Auto, was euch Papa irgendwann mal geschenkt hat? Oder fahrt ihr ein Auto, was zufällig in eure Hände gekommen ist? Fahrt ihr schon euer Traumauto? Oder träumt ihr noch von einem Auto, was ihr irgendwann gerne mal fahren würdet? Alle diese Fragen würde ich euch sehr gerne stellen. Persönlich, wenn ihr mich anruft, unter 0331 70 97 110. Trashy Crashy schreibt uns, ich fahre einen Skoda Felicia 97er. Ich liebe ihn über alles. Mein kleiner Willi. Auch eine interessante Frage. Menschen geben ihren Autos anscheinend Namen. Warum und wie kommt das zustande? Mein Traumauto wäre ein schwarzer Chevrolet Impala. Gerrit schreibt uns, ich liebe meinen Waldi, in Klammern dunkelgrüner Ford Mondeo, über alles und werde ihn fahren, bis er nicht mehr kann. Danach gibt's einen pechschwarzen Mustang. Und Vini schreibt uns, Omega Caravan, Kriterien waren groß, Hecktrieb für Spaß bei Regen und Winter, Schlafplatz bei Feten, Partys und Touren. 0331 70 97 110. Welches Auto fahrt ihr und warum fahrt ihr das? Könnt ihr das empfehlen? Ist das euer Traumauto? Ist das der Wagen? Oder würdet ihr lieber was ganz anderes fahren? Wir reden über das Auto heute, über die Faszination am Auto, über das, was ihr an Autos mögt. Und natürlich reden wir auch über Schrottkarren und über die Autos, mit denen ihr grausame Erfahrungen gemacht habt und die ihr niemals wieder fahren wollen würdet. 0331 70 97 110. Hallo Martin aus Brück.
Ja, schönen guten Abend.
Martin, welches Auto würdest du nicht fahren, auch wenn ich es dir schenken würde?
Opel.
Egal, alle Opel.
Alle.
Und warum?
Weil ich absolut nur auf Generation Golf abfahre. Also ich habe meinen ersten Golf, den habe ich von meinem Vater gekriegt. Und das ist einer aus Baujahr 97.
Was ist das dann für eine Generation? 3 oder 4?
3.
Drei.
Der Vierer kam ja erst ab 98.
Mhm.
So, dann hatte ich den hinter, so, den habe ich erstmal auf der Hebebühne zu stehen, den will ich nämlich kernsanieren, komplett. Karosserie, alles neu machen, alles schön verzinken, neu lackieren. Für den Sommer halt und für den Winter habe ich ja eigentlich noch mal, werde ich weiterhin meinen Golf 5 nehmen. Mein Golf 4 Variant, den schönen Kombi, den haben sie mir leider geklaut, aber was soll's.
Aber warte, so ein Golf 3, Baujahr 97, das ist ja jetzt auch ein Auto, was auch noch weit entfernt davon ist, irgendwie einen Klassikerstatus zu bekommen oder so. Ist ja ein totaler.
Den hat er schon.
Baujahr 97, so ein Golf 3, da gibt's ja wie Sand am Meer, die Dinger. Also.
Nö, wenn man den gut hegt und gut pflegt, der hat ja auch keinen wirklichen Wert, der hat ja wirklich einen Wertverlust.
Nee, der ist schon über den Wertverlust. Also darauf wollte ich hinaus. Also ich dachte, okay, woher diese Liebe zu so einem Auto, was ja so für den Normalbetrachter würde der sagen, ja, das ist halt so ein Golf, also wie er an jeder Ecke steht.
Naja, ich bin damit aufgewachsen halt.
Mhm.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin damit aufgewachsen. Ich werde mir auch nichts anderes mehr in die Garage stellen. Ja. Also ich werde wahrscheinlich in einem Statzen Sarg, werde ich mit dem Golf beerdigt werden. Also,
musst,
so viel steht schon mal fest.
Du musst ja aber eine verdammt große Gruft mieten, pachten dann.
Das ist ja nicht das wenigste Problem.
0331 70 97 110, das ist unsere Nummer im Blue Moon und unser Thema heute sind Autos. Autos, die ihr fahrt, Autos, die ihr liebt, Autos, die ihr niemals fahren würdet. Martin, der Erste in der Leitung heute, der sagt, er wird sein Leben lang Golf fahren, hat noch einen Dreier-Golf auf der Hebebühne stehen, den er fertig machen will und der Fünfer, der fährt so im Alltag. Martin, warum, wenn man Golf-Fan ist, dann mag man Opel nicht und Opel-Fahrer nicht? Oder ist das so eine Szene-Rivalität? Ich kenne mich da nicht so aus. Da.
Das ist eine Szene-Rivalität, aber die gibt es schon jahrelang.
Mhm. Warum ist
und
das so?
Das ist über die Jahre so gekommen. Und ich muss sagen, mir ist das auch scheißegal. Ich fahre mit meinem Auto in Urlaub, ich brauche kein Flugzeug. Ich habe meine Campingausrüstung, wo ich mein Zelt habe, mein Grill habe, dann packe ich mal ins Auto und dann fahre ich halt da überall hin, da wo es mich halt hin verschlägt.
Und das
vielleicht auch, mal
egal mit welchem, mal mit dem Dreier, mal mit dem Fünfer Golf.
Richtig.
Hm.
Richtig. Wenn irgendwo hin, wo es mir gefällt, an der Ostsee oder an der Nordsee oder mal runter nach Thüringen, Sachsen, überall da, wo es mir gefällt.
Und sehen denn deine Autos auch so ein bisschen modifiziert aus oder sind die möglichst pur?
Was heißt modifizieren?
Spoiler, breiter, was halt so die Tuning-Kiste hergibt, optisch und vom Motor
her. Ja, sicher, sowas macht man ja auch nebenbei, sag ich mal so, aber die meisten verkleben das Ganze, aber ich setze lieber gleich zum guten alten Schweißgerät.
Das heißt?
Dann kriegt man auch keinen Ärger mit dem TÜV.
Mhm. Hättest du Lust, das näher auszuführen? Das heißt, die einen kleben und du greifst zum Schweißgerät? Das heißt, du schweißt deine Spurverbreiterung gleich dran?
Ja, naja, beim Kleben ist es immer so eine Sache. Das Material, das arbeitet immer gegeneinander und nach ein paar Jahren hast du schon die ersten Risse und dann kannst du gleich wieder alles austauschen und das ist die Arbeit nicht wert. Vor allen Dingen, dann musst du ja wieder was Neues kaufen, dann musst du ja wieder lackieren, das bringt doch nichts. Lieber macht man eine gleich vernünftige, als dass man dann hinterher wieder alle 10 Mal anfasst.
Findest du, dass das Auto, nachdem du es nach deinen Vorstellungen ein bisschen gepimpt hast, besser aussieht als vorher?
Ja, würde ich sagen. Das liegt aber im Auge des Betrachters. Am Golf muss man ja nicht viel machen. Das hat ja schon Ingo Noack aus dem hohen Norden bewiesen. Wenn man sich jetzt mal so anschaut, was er zum Beispiel jetzt aktuell, wie er den Golf 7 mal ein bisschen aufgebaut hat. Quasi eine Frontlippe montiert hat, hinten noch einen Heckdiffusor, neue Seitenschweller genommen hat und dann war der schick. Da muss man nicht viel machen.
Was ist ein Diffusor, ein Heckdiffusor?
Heckdiffusor ist der untere Teil der Heckschürze. Es gibt Heckschürzen bei PKWs, die bestehen aus zwei Teile. Man kann eine komplette Heckschürze auch in zwei Teilen bestellen und die dann quasi verschweißen.
Mhm. Warum heißt denn das Diffusor? Was?
Dann frag mal die Hersteller.
Mache ich. Vielleicht ruft ja einer an. Martin, worauf ich hinaus will, ein bisschen bei der Fragerei war, dass ich das eine interessante Frage finde, ob man so ein Auto, was ja im besten Falle ein stimmiges Design hat, ne, was ja irgendwie von vielen Fachleuten, Designern extra so gestaltet wurde, so gebaut wurde, so kreiert wurde, ob man das so als mehr oder weniger Laie, Amateur mit irgendwelchen An- und Umbauten eigentlich besser machen kann oder ob man es nur verschlimmbessern kann. Und du hast natürlich recht, Ästhetik ist immer eine Frage des Betrachters und des Auges, das gerade zuschaut. Aber weißt du, was ich meine
mit dieser Frage? Ja, also das Beste wäre, wenn die Hersteller eher in Zusammenarbeit mit den Designern auf die Leute zugehen, beziehungsweise mehr auf den Käufer eingehen, als dass das jetzt Leute wie Ingo Noack machen, der zwar auch die Tuning-Teile herstellt, aber wiederum auf zwei Wege mit den Herstellern zusammenarbeitet. Auf den ersten Weg kriegt er von denen die Autos, aber auf den anderen Weg stellt er die Teile selber her. Nur haben die Hersteller von den Teilen, die er herstellt, keine Anlast. Die kriegen ja die Teile nicht freigestellt.
Mhm.
Ja, das ist jetzt anders wie beim Golf 5. Beim Golf 5 stellt VW die Rückleuchten zum Beispiel 5 Jahre lang her. Danach kriegt die Firma Heller den Auftrag, die Rückleuchten weiterhin zu produzieren und zu verkaufen, mit den Lizenzrechten dafür. Und die werden dann hinterher billiger. Und das ist wiederum der Weg, der vom Tuner zum Hersteller fehlt.
Okay, verstehe. Ich meinte, glaube ich, noch ein bisschen eine andere Frage, aber verstehe deinen Ansatz. Also ich meinte eigentlich eher, ist nicht ein Auto immer dann am schönsten, wenn man es so lässt, wie sich der Erfinder das gedacht hat? Oder es ist nicht so, also ich will jetzt nicht sagen, Tuning-Leute sind beknackt oder machen was falsch oder so. Ich finde nur diese Frage interessant, ob man selber eigentlich so ein eigentlich fertiges Produkt, ja, ein fertiges Objekt, was auch schon komplett designt ist, bis zur letzten Schraube, ob man das eigentlich noch besser machen kann, wenn man selbst da noch was dran klebt.
Das ist genauso, wenn du eine möblierte Wohnung mietest oder kaufen tust und dir fällt der ein oder andere Raum da drinnen nicht, zum Beispiel das Badezimmer, die Fliesen gefallen dir nicht, dann tauschst du doch auch die Fliesen aus gegen die dir gefallen. Mhm. Und so ist es beim Auto auch. Klar, das gibt immer mal wieder Mankel, der dir nicht gefällt und dann greifst du eben zum Schraubenschlüssel. Oder du möchtest mehr Leistung haben. Na klar, dann holt man sich eben die Leistung. Ja, das Beste, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er machen will. Die einen machen, es gibt schon entscheidende Wettbewerbe, wo die Leute richtig Geld in die Autos investieren, wo man auch richtig Preisgeld dafür gewinnt. Das ist genauso, das kannst du vergleichen wie bei Misswahlen für Frauen. Mhm. Das ist im Endeffekt dasselbe.
Mhm. Ja, also es gibt auf jeden Fall, wenn ich mal an der Tankstelle so eine Tuning-Zeitung irgendwie durchblätter, ist das schon echt verrückt, wenn man es wirklich in die Vollen geht, was man aus einem Auto dann noch machen kann, was man alles daraus zaubern kann irgendwie. Dann ja aber teilweise auch, wenn man das wirklich ernst meint, dann muss man das ja auch wirklich selber machen und kann nicht irgendwie aus dem Zubehörteilehandel da irgendwas
dran kleben. Ach, das ist Murkserei. Wenn, dann musste über Fachfirmen dir die Teile bestellen, ansonsten hat das ja keinen Sinn. Dann kann es passieren, dass du Ärger kriegst wegen der fehlenden ABE, Teile TÜV-Gutachten und dann macht dir wieder die Dekran-Strich durch die Rechnung. Also ich würde schon sagen, dann lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand und geh wirklich zum Fachhandel. Ja, also was anderes kann ich da auch nicht mehr sagen.
Die Meinung von Martin aus Brück. Martin, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Okay.
Bis dann, mein Lieber. Tschüss.
So, schönen Abend noch. Ich höre euch noch ein bisschen.
Boah. Jo, ciao.
Wie jeden Tag.
Wunderbar, es ehrt dich. Ehrt uns. Oder freut uns. Tschüss.
Tschüss.
0331 70 97 110, das ist die Nummer hier vom Blue Moon und wir reden heute über Autos, über die Faszination Auto und ganz konkret darüber, welche Autos ihr eigentlich fahrt und warum. Und von Martin kam ja gerade schon, relativ lange haben wir uns unterhalten, irgendwie schon ein relativ klares Statement, warum er nur dieses eine Auto fährt, also das so aus Prinzip, aber dass das eben bei ihm so ist, ein Opel niemals. So, der Björn, der gleich in der Leitung ist, bei dem ist es genau andersrum. Aber für Martin, also absoluter VW-Fan, absoluter Golf-Fan, investiert Zeit da rein, investiert Geld da rein, tuned auch und so. Also das Auto für ihn auf jeden Fall eine wichtige Sache und er fährt nicht zufällig irgendein Auto. Ist das bei euch auch so? Warum fahrt ihr das Auto, was ihr fahrt und was ist das überhaupt für ein Auto? Björn, hallo.
Tachchen.
Björn, du fährst Opel, kein Golf.
Nee, also definitiv Opel, ja.
Meinst du, das könnte sich jetzt so die Sendung weiter durchziehen, dass immer im Wechsel ein Golf-Freund und ein Opel-Freund anruft oder ein VW-Freund und ein Opel-Freund? Ist diese Rivalität zwischen diesen Szenen tatsächlich so da, ja?
Ja, das definitiv. Also man merkt es auch definitiv auf Treffen. Da wird dann halt mal irgendwie, ja, beim Opel-Treffen war es halt so gewesen, da wurde das VW-Treffen mehr oder weniger gekapert durch eine Aktion, dass sozusagen das VW-Treffen mit selbst gezüchteten Tauben, die Opel gezüchtet haben soll, dass die Autos sozusagen vollgeschissen werden und da haben die sich dann halt mehr oder weniger Opel direkt so eine Aktion halt überlegt und dadurch wird halt auch die Rivalität immer so mehr oder weniger angeheizt.
Und ist das denn was noch auf so einem spielerischen, humorvollen Level stattfindet oder ist das schon wirklich ernst? Also muss ich mir das vorstellen wie so zwei verfeindete Ultragruppen beim Fußball oder mehr wie zwei Karnevalsvereine, die den lauteren Umzugswagen haben wollen?
Naja, es kommt halt drauf an. Es gibt halt welche, die das komplett ernst nehmen, sage ich jetzt mal. Und man hat es auch zum Beispiel schon mal erlebt, dass halt auf dem Opel-Treffen, da war halt auch ein VW da gewesen, da wurde dann halt mal die Scheibe eingeschmissen. Das ist zwar lächerlich, finde ich persönlich, aber es gibt auch genauso halt Leute, die halt ganz normal miteinander reden.
Das ist echt abgefahren, oder? Ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der auf einem Opel-Treffen bei einem VW, der da auch zufällig mit rumsteht, die Scheibe einschmeißt. Was seine Motivation dazu ist? Sind das totale Vollidioten oder machen die das im Suff oder wie kommt man dazu?
Meistens ist der Alkohol dann doch schuld.
So, weil ich meine, bei aller Liebe, die man vielleicht zu einer gewissen Marke hat oder zu einem gewissen Produkt, also es ist ja völlig unsinnig, Leute dafür zu disqualifizieren, dass sie nun mal ein anderes Produkt lieben, oder?
Das ist ja gut, aber andersrum ist es beim Fußball genauso schwachsinnig, nur weil jetzt angenommen meine Mannschaft verloren hat, dem anderen Fan aufs Maul zu hauen, oder? Das ist genauso schwachsinnig, finde ich.
Das ist genauso schwachsinnig, ja. Also es scheint mir irgendwie von den menschlichen Regungen her nachvollziehbarer. Aber natürlich hast du recht, das ist genauso schwachsinnig. Aber meinst du, man kann das wirklich vergleichen, die Liebe zu so einem Auto und auch so eine Autoszene dann wie zu einem Fußballverein?
Doch schon, ja.
Ah ja. Wie ist das bei dir? Wie groß ist die Liebe zum Opel?
Also ich sag mal so, ich habe vier Opels.
Also
mehr
groß.
Oder weniger. Wie bitte?
Also groß.
Ja, doch. Schon sehr. Also ich habe Lehre bei Opel gemacht, ja, schraube eigentlich seitdem ich 13 bin und seitdem definitiv auch so, dass ich sage, ja, Opel und bleibt auch so.
Welche vier sind das?
Na, ich fahre einmal einen B-Corsa habe ich, dann ein Calibra, dann noch ein Combo, das ist sozusagen vom Corsa der Kastenwagen.
Aha.
Und dann noch ein Corsa.
Und dann noch ein Corsa?
Ja.
Hast du die alle angemeldet?
Nee, zwei sind angemeldet, den mehr kann ich denn doch mir nicht leisten.
Und hast du den Calibra auch angemeldet?
Der Calibra ist angemeldet, ja.
Für alle, die es nicht so genau wissen, der Opel Calibra, eine Art Sportwagen oder so eine Sport-Coupé aus den 90er Jahren von Opel. Ende 80er, Anfang 90er, oder? Wann kam der raus?
Naja, Ende 80er und dann lief er bis 97.
Und man kann sagen, wenn ich das richtig verfolge, so langsam wird er vielleicht sogar wieder ein bisschen cool, aber lange Jahre galt er einfach nur als totale Prollkarre, so Manta-Nachfolger.
Naja, Manta-Nachfolger, so war er auch gedacht gewesen. Aber Prollkarre halt war mehr oder weniger. Das Problem ist bloß halt altbekannte Schwäche, so gerade 80er, 90er bei Opel, ne? Rost, wo jetzt alle VW-Fahrer wieder jubeln werden, aber VW hat genauso Probleme Rost, genauso wie Mercedes oder sonst sowas. Alle haben so irgendwann Probleme mit Rost. Und die Calibra werden halt immer seltener auf deutschen Straßen.
Ja, und dafür steigen aber auch schon die Preise ein bisschen für Opel Calibra, habe ich gesehen.
Ja, also gerade so die seltenen Modelle, die Turbos oder die 4x4 Turbos und alle, die sind dann doch schon recht teuer geworden mittlerweile.
Warum fährst du so einen relativ auffälligen Sportwagen, Sportcoupé aus den 90er Jahren, wo andere Leute sagen Prollkarre?
Das war eher so eine Spontanaktion gewesen. War gerade preisig, ja, stand da super da und für die Karosserie stand da auch noch super da und dann dachte ich mir, naja, greifst du zu.
Aha. Was hast du bezahlt?
Das waren 970 Euro und reingesteckt habe ich, glaube ich, nochmal 1500 in Teile.
Ah, also für 2500 Euro kriegt man dann aber einen wirklich fitten Opel Calibra, der eine Weile fährt. Und der auch wahrscheinlich eine grüne Plakette bekommt.
Der hat eine grüne Plakette. Alle Fahrzeuge mit Cut und geregelten Cut haben grüne Plakette. Also ist scheißegal, was für eine Abgasnorm, ob jetzt D3 oder sonst was, die haben alle eine grüne Plakette.
Gibt es irgendwelche anderen Autos, die dich noch faszinieren oder beschränkt sich das wirklich auf Opel?
Na, ich sag mal so, wie gesagt, ich bin Lieferant, ich sitze eigentlich die ganze Zeit nur im Auto. Das heißt, mehr oder weniger Wohnzimmer. Und es bleibt eigentlich komplett bei Opel. Natürlich kommt dann mal irgendwie ein Kumpel an und sagt, könntest du mal hier reingucken? Das kann dann auch ein BMW sein oder sonst was. Aber es beschränkt sich eigentlich größtenteils auf Opel.
Mhm. Opel ist ja seit einer Weile dabei, ihr Image irgendwie komplett neu zu erfinden, ne? Oder wieder aufzupolieren. Ja. Das fand ich ganz, habe ich vor einer Weile irgendwann mal gelesen, gehört über Opel, dass deren Autos im Prinzip nach allen rationalen Faktoren überhaupt nicht schlechter sind als die von VW oder anderen großen Herstellern, dass aber das Image von Opel so derartig im Keller ist, dass immer weniger Leute diese Autos gekauft haben. Stimmt so, oder?
Naja, wenn man jetzt mal überlegt, bestes Beispiel ist einfach mal jetzt mit dem ADAC, was rausgekommen ist. Wenn ich mir mal so ein paar Autozeitschriften durchlese, steht halt der Golf, also so diese Standardklasse, steht der Golf natürlich immer an erster Stelle. Was denn doch schon irgendwie ziemlich eingekauft wird, weil wenn man sich mal die Technik anguckt, bleibt die Technik die gleiche. Größtenteils, da werden dann mal irgendwie Kleinigkeiten am Fahrwerk noch verändert oder sonst sowas. Die Technik bleibt aber die gleiche. So. Und plötzlich, als dann Opel pleite war, oder beziehungsweise General Motors dann immer mehr Geld rausgesaugt hat und Opel gesagt hat, naja, wir können nicht mehr, wir müssen Arbeitsplätze streichen, stand denn der neue Astra J, war das, glaube ich, stand der in der Zeitschrift als so ein super Auto da, wo man dann runtergeguckt hat und sich gesagt hat, okay, da ist jetzt ein Stabi anders, sonst sieht das Ding genauso gleich aus und fährt sich genauso gleich wie der Vorgänger. Warum ist dieses Fahrzeug jetzt besser? Ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei Opel gearbeitet. Ist für mich nicht nachvollziehbar, wie denn solche Rankings aufgestellt werden können.
Ja, also nachdem man auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja auch gesehen hat, dass solche Rankings durchaus mal gemogelt sein können. Es ist zumindest vorstellbar, dass diese Rankings auch manchmal ein bisschen nach Belieben oder nach gewissen Interessen funktionieren. Aber Tatsache ist ja auf jeden Fall, dass das Image einer Automarke unheimlich wichtig ist. Und dass es wichtig ist, wie diese Automarke aufgeladen ist. Das ist anscheinend genauso wichtig oder noch wichtiger als die Qualität der Autos. Oder?
Also, definitiv.
Also wenn man sich das wenn man sich das anschaut, dass über Jahre Opel Autos gebaut hat, die technisch nicht schlechter waren und trotzdem wurden sie weniger gekauft. Und wenn man die Leute fragte, was verbindest du mit Opel, dann verbanden die mit Opel langweilige Sachen, uninteressante Sachen und mit anderen Automarken, die total ähnliche Autos bauen, irgendwie spannende Sachen und so. Es ist doch verrückt, oder? So gestrickt sind wir. Also wir brauchen irgendwie, also wir oder Menschen, die sich für Autos interessieren, anscheinend so eine gewisse Legende oder so eine gewisse Tradition, ein gewisses Image, um ja sich dann irgendwie in so eine Automarke zu verlieben.
Also mal um qualitativ mal so einen Punkt zu setzen, mein Kombo, der hat jetzt unter 360.000 Kilometer. So, und normalerweise wird ein Auto, also der Hersteller geht davon aus, 7 Jahre und ungefähr 170.000, dann wird so ein Auto weggeschmissen. Spricht ja denn doch schon dafür, dass qualitativ Opel oder andere Autos nicht so schlecht sein können. Klar hat man denn so die typischen Macken, dass da mal so ein Blech durchrostet, aber für mich stellt es jetzt nicht das Problem dar, dann schweiß ich ein neues ein und gut ist.
Also erster Motor.
Erster Motor, definitiv.
Ja. Das ist schon auch schön zu sehen, mit wie bei anscheinend richtiger Pflege solche Maschinen dann doch auch ewig ihren Dienst verrichten können. Björn, wir machen Nachrichten. Gibt es einen Opel-Gruß, einen bestimmten Opel-Gruß?
Nicht wirklich.
Okay, dann müssen wir den ja jetzt auch nicht zelebrieren.
Ich muss so oder so weiterarbeiten.
Ja, bis dann, tschüss.
Ciao, ciao.
Basti aus Hamburg, du bist nach den Nachrichten bei uns. Hallo.
Jo, hallo.
Über welche Autos reden wir dann?
Um einen RS4 B5 und einen VW Caddy 9KV.
RS, nochmal, was? RS?
Ein Audi RS4.
Ah, Audi RS4, okay. Das ist eine Sportvariante oder was? R steht es nicht?
Oder? Ja, genau, Rennsport, denke ich. Oder?
Rennsport, okay. Basti, ich bin gespannt. Bis gleich.
Bis gleich.
Wenn ihr euch auch mit einbringen wollt in diese Sendung, wenn ihr Lust habt, über eure Autos zu reden, darüber, welche Autos ihr fahrt, warum ihr diese fahrt, was ihr an diesen Autos liebt, was ihr hasst, welche Autos ihr nie wieder fahren würdet und welches Auto ihr fahren würdet, könntet ihr euch es aussuchen, dann meldet euch gerne unter 0331 70 97 110. Wir reden über Autos gleich.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Es klingelte, während meine Redakteurin im Studio war. Hier ist Fritz, wer ist da? Hallo?
Hallo?
Ja?
Hier ist Sophia und Isabel aus Zittau, Sachsen.
Sophia und Isabel aus Sachsen, wie alt seid ihr?
14, 15, ja.
Das heißt, ihr redet über Autos, die ihr irgendwann in der Zukunft mal fahren werdet.
Genau, ja, sozusagen.
Ja, cool, ich freue mich. Stell euch raus zu Scarlett und dann verarztet ihr euch ein bisschen und dann hören wir uns gleich wieder zu Basti aus Hamburg.
Ja, hallo, hi.
Basti, wir reden über Autos in dieser Sendung, in diesem Blue Moon, über Autos, die faszinieren, über Schrottkarren und warum man eigentlich das Auto fährt, was man fährt. Was würdest du sagen, ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es seit Beginn meines Studiums Maschinenbauingenieur ist es der Audi RS4 B5 gewesen. Hab jahrelang den Markt beobachtet. Natürlich war er nie erreichbar finanziell.
Was kostet so ein Auto jetzt?
Also sie sind dadurch, dass in Deutschland nur noch ungefähr 600 Stück zugelassen sind, relativ wertstabil. Also man zahlt ja von der Leiche 15.000 zu einem vernünftigen Zweier- oder Einsatzzustand bis zu 35.000, 40.000 Euro.
Ist ah ja. Unterschiedlich. Aber das heißt, das war so eine Sonderserie, die also mal gebaut
genau,
wurde, oder?
Genau.
Ah ja. Und wann?
Es gibt beinahe von jedem Audi A4 auch ein S4 und dann auch noch ein RS4. Ne?
Machen die das, damit sie diese Stückzahl haben, um am Rallye-Sport teilnehmen zu können? Oder wie war das noch?
Da fragst mich was.
Da gibt es doch immer, wenn du so bei gewissen Rallye-Klassen mitfahren willst, dann musst du doch irgendwie mit Autos fahren, die auch mindestens so und so oft gebaut wurden für den Normalsterblichen, damit du da eine Zulassung hast. Ich weiß aber nicht, ob das früher mal so war oder auch heute noch so ist.
Bei den alten Audi 5-Zylinder-Turbos auch teilweise, also denke ich, der Fall gewesen, aber diese neuen Autos, ich spreche ja jetzt hier von einem Autobaujahr 2001, das ist, glaube ich, noch in keiner Rallye mitgefahren oder so.
Warum dieses Auto? Wie fing das an?
Also es ist einfach irgendwie eine bedingungslose Karosserieform, weit ausgestellte Radkästen, vom Serienzustand her schon ein relativ starker Motor, große Bremsen, einfach ein wunderschönes Auto. Und ist auch zeitlos, finde ich. Also ich habe das Auto jetzt 6 Jahre und ich mache immer noch die Garage auf und es ist mein Traumauto.
Wie hast du dir das leisten können?
Ja, das war natürlich als Student nicht ganz einfach, war zur Hälfte Ersparnisse und zur Hälfte zinsloser Kredit, nenne ich es mal.
Mhm. Aus der Familie oder so. Mhm.
genau. Mhm.
Aber aber so wichtig war es dir, also dass du tatsächlich dann dein Erspartes und noch den Kredit dazu, der dann ja auch drückt über Jahre, damit du dieses Ding da stehen hast.
Ja, das ist also mit Logik kann man sowas, glaube ich, nicht erklären. Das ist wie mit Tuning, das ist einfach verbranntes Geld und irgendwie ein Mix aus Rumgeprolle und sich selber glücklich machen, keine Ahnung.
Fährst du auch dementsprechend nach dem, wie das Auto fahren kann?
Natürlich nutzt man die Leistung des Autos. Aber ich habe seit 10 Jahren Führerschein jetzt logischerweise mit 28 und habe 0 Punkte. Ich habe halt immer nur ein leeres Portemonnaie und ein paar kleinere Strafzettel, aber das hält sich alles in Grenzen.
Und das Portemonnaie, warum wird es leer? Weil das Auto so wartungsintensiv ist oder so viel Sprit verbraucht?
Also ich habe deine Kollegin ja schon erzählt, wenn man so ein Auto fährt, fährt man meistens noch ein Zweitauto, ein günstiges, sparsames. So ist es auch bei mir. Das heißt, wenn man jetzt all sein Geld in so ein Hobbyauto steckt, dann möchte man damit ja nicht 20, 30.000 Kilometer im Jahr fahren, denn es ist in meiner Meinung nach sollte ja was Besonderes bleiben. Deswegen gibt es dann dazu einen VW Caddy Hundefänger, ein 1.000-Euro-Auto, wo du dann, keine Ahnung, deine 20, 30.000 Kilometer im Jahr abspulen kannst, ohne jetzt arm zu werden.
Ist das auf dem Golf aufgebaut oder auf dem Polo?
Auf dem Polo Classic ist das aufgebaut. Ist kein schönes Auto, aber es ist einfach unglaublich sparsam und praktisch. Ne? Du kannst alles hin reinschmeißen, musst nicht groß Ordnung halten und fährst mit 5 Litern Diesel oder auch alternativen Rohstoffen.
Warst du schon mal in irgendwelchen, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Verhältnissen, wo jemand, mit dem du zumindest Teil deines Lebensverbandes hast, gesagt hat, Junge, es geht so nicht mehr weiter, dass so viel Geld in dieses Auto fließt und das fehlt ja an anderer Stelle, ist ja zwangsläufig so.
Also es ist auch schon sehr viel Geld in das Auto noch reingeflossen nach dem Kauf, aber es ist nicht so, dass da irgendwie mein Leben drunter leidet oder ich einen leeren Kühlschrank habe oder sowas, ne?
Okay, also, mit anderen Worten, da wollte ich sagen, man braucht eine Partnerin oder einen Partner, die das auch geil findet oder das akzeptiert, oder? Weil es ist ja schon...
Ja, also akzeptieren ist das richtige Wort. Sie akzeptiert es, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie jedes Wochenende mitfahren möchte.
Aber es ist im Gegensatz zu dir.
Ja, es hält sich in Grenzen. Also ich fahre das Auto 5000 Kilometer im Jahr ungefähr. Es ist halt wirklich nur Wochenende und ja.
Ist das dann
Benzin verbrennen, dann putzen und wieder wegstellen, ne?
Ist das dann am Ende auch, kann das am Ende doch auch eine Wertanlage sein, weil das eben in so geringer Stückzahl womöglich irgendwann auch massiv an Wert steigt?
Ja, natürlich. Das machen ja die alten Audi 5-Zylinder, Audi S2, RS2, ich weiß nicht, wie firm du da bist, aber
geht so.
Die sind, also sind ist auf jeden Fall eine bessere Wertanlage als jede Bank. Sagen wir es mal so.
Obwohl ich immer in so Oldtimer-Zeitschriften lese, jetzt wo, keine Ahnung, man für nichts mehr Zinsen kriegt und so und die Leute überlegen, also die Geld haben, was machen sie jetzt mit ihrem Geld und wo investieren sie das und es ja schon einige alte Autos gab in den letzten Jahren, die massiv Jahr für Jahr an Wert gewonnen haben und so und da lese ich aber immer so in diesen Zeitschriften, wo Experten schreiben, also wenn du wirklich eine Wertanlage haben willst, kannst du eigentlich so einen Oldtimer nicht nehmen, denn der braucht so viel Wartung, so viel Pflege, so viel Zuneigung, dass sich das eigentlich meistens egalisiert.
Also ich weiß nicht, wovon die ausgehen, ob man das Auto dann weiterfährt oder ob man es wirklich einwachst und einmottet oder meinetwegen in dieses Meilenwerk, was ihr ja in Berlin da habt, stellt. Da ist es ja, da ist ja perfekte Luftfeuchte, perfekte Temperatur. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da große Standschäden auftreten. Aber wenn man das Auto ab und zu mal irgendwie auf einen anderen Fleck bewegt, ab und zu mal anlässt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schlechter wird. Keine Ahnung.
Naja, und die schreiben halt immer, also wenn man damit Geld verdienen möchte, dann muss man im Prinzip, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, ein Auto kaufen, was jetzt 100.000 Euro kostet. Dann kostet das vielleicht in 3 Jahren 125.000 Euro. Wenn du jetzt ein Auto kaufst, was jetzt 10.000 Euro kostet, dann wird es nicht einen ähnlichen Wertzuwachs haben in diesen Jahren, weil es da bei manchen wohl so eine Goldgräberstimmung gab. So, oh, jetzt irgendein altes Auto kaufen und die alle sind wertstabil oder gewinnen noch an Wert und so, so einfach ist es halt nicht.
Nein, das Ganze muss man natürlich im Verhältnis prozentual betrachten. Ne? Wenn man halt, wenn das Budget nur einen Autokauf von 20.000 zulässt, dann muss man sich halt mit 3.000, 4.000, 5.000 Euro Wertsteigerung zufrieden geben. Ne? Ist natürlich klar.
Ja.
Aber wenn man zum Beispiel vor 10 Jahren in ein Audi RS2 investiert hat, dann hat man das heute fast verdoppelt. Ne?
Ich höre Zufriedenheit aus deiner Stimme, Basti.
Nein, RS2 habe ich gesagt. Das ist der Vorgänger. Also.
Ach so, okay. Stimmt.
Aber ich bin trotzdem zufrieden, na klar.
Könntest du dir vorstellen, irgendwann auch mal eine andere Marke wirklich so sehr zu mögen oder ein anderes Auto so sehr zu mögen? Oder ist es schon genau dieser Audi?
Nein, also ich bin jetzt nicht so verschworen wie meine Vorredner. Dadurch, dass ich mein Studium mit Schrauberei finanziere, sind auch schon ein paar Autos durch meine Hände gegangen. Und also ich sag mal, die modernen Autos jetzt nehmen sich von der Technik alle nicht mehr so viel. Ne? Das ist durch die ganzen Umwelt... Regeln, Abgasnormen und sowas alles so weit vereinheitlicht. Keine Ahnung, dass ich da als Alltagsauto fast jede Marke irgendwie in Frage kommen könnte, außer natürlich irgendwelche optischen Fails wie ein Fiat Multipla oder sowas, ne? Die hätte man ja eigentlich gar nicht freigeben dürfen.
Der steht in New York im Museum für moderne Kunst.
Ja, der war, glaube ich, es gab irgendwann mal so eine Sondersendung, die 5 hässlichsten Autos, ich glaube, da war er Platz 1 oder 2.
Ja, aber man muss sagen, hässlich für die meisten, aber absolut außergewöhnlich. Also so ein Autodesign gab es nicht nochmal und gibt es auch nicht nochmal.
Nee, aber es sterben immer gleich 3 Leute, die vorne sitzen, ne, wenn man einen Unfall...
Also ja, weil 3 vorne sitzen können.
Ja, genau.
Ja. Basti, danke für den Anruf.
Ja, danke dir. Hamburg. Mach's gut.
Jo, tschüss.
Ciao.
Basti fährt einen Audi RS4 B5, Baujahr 2001, 35.000 bis 40.000 Euro kostete so ein Ding. Ersparnisse hatte er, dann hat er sich von Verwandten Geld geliehen und hat den vor 6-7 Jahren auch zu Beginn seines Studiums, wenn ich es richtig jetzt behalten habe, gekauft, weil es ihm wichtig war, weil er dieses Auto haben wollte. Er pflegt es, er fährt es 5.000 Kilometer im Jahr, hat nebenbei noch ein anderes Auto und es fließt Geld in dieses Auto. Immer wieder, er sagt es, hat er selber gesagt, verbrennt Geld, was man eigentlich woanders hin tun könnte, wenn man vernünftig wäre. Aber das Herz schlägt eben für diese Maschine und deswegen muss es das sein. Ist das bei euch auch so? Habt ihr auch so ein Auto, was ihr pflegt und hegt, was ihr mögt, was ihr schon lange habt oder vielleicht vor kurzem erst erworben, aber genau das sollte es sein? Oder welches Verhältnis habt ihr zum Automobil? 0331 70 97 110. Hallo André aus Cottbus, grüß dich.
Hallöchen.
André, du fährst ein Audi A8.
Ja.
Das ist ein Auto, mit dem sonst eher Geschäftsleute unterwegs sind. Obwohl, ich ja nicht weiß, ob du vielleicht nicht einer bist, aber ich dachte mit 27 vielleicht noch nicht so.
Nee, das ist nicht der Fall. Ich kaufe mir halt immer Autos so, auf die ich gerade stehe. Und ja, bei mir ist es so, ich kaufe die meistens relativ günstig ein, gucke halt noch Schnäppchen. Und wenn noch was zu machen ist, dann mache ich das halt noch. Und dann verkaufe ich sie danach, wenn ich keine Lust mehr habe. Und meistens, wenn es gut läuft, springt da noch ein bisschen was bei raus.
Das heißt, du bist vom Fach?
Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich mache das halt so schon eine Weile.
Okay, aber so ein Audi A8, also ein modernes Auto, was vollgestopft ist mit Elektronik, kann man das so selber fit machen, ohne dass man eine Ausbildung hat?
Also ich sag mal so, es ist jetzt ja nicht so, das moderne Auto, das ist 2002 Baujahr, das ist noch einer der ersten Reihe gewesen. Mhm. Und naja, ich habe jetzt so selber ein bisschen Werkstatt zu Hause, so mit Hebebühne und ein bisschen Computer, wo ich mal was auslesen kann und so. Und ja, es hält sich eigentlich alles im Rahmen, muss ich sagen. Es gibt auch Sachen, die kannst du halt wirklich nicht selber machen. Ich habe jetzt noch ein anderes Auto auch noch. Das musste ich jetzt zum Beispiel in die Werkstatt geben, weil ich da auch nicht weiter wusste.
Was ist das für ein Auto?
Das ist die noch größere Variante von dem Vorredner. Das ist ein RF6.
Aha.
Also, ja, eine A6 halt bloß als Sportversion.
Und diesen Audi A8, den fährst du jetzt eine Weile und wenn dir was anderes in den Sinn kommt und ein bisschen Kohle an der Seite ist, dann kaufst du einfach schon wieder ein anderes.
Genau, ja, das nächste wird dann wahrscheinlich wieder ein etwas billigeres Auto werden und ja, das hält sich halt immer so die Waage, so wie halt das Geld gerade da ist. Und ja,
und wo kaufst du die Autos, wenn du sagst, du achtest auf Schnäppchen, versuchst billig einzukaufen, wie gehst du davor?
Also, ich hocke eigentlich fast jeden Tag vor mobile.de,
also
im Internet. Mhm. Und naja, dann gucke ich halt so Preise halt vergleichen und gucken. Für das weiteste Auto, da bin ich bis kurz vor Luxemburg gefahren. Also 730 Kilometer waren das gewesen.
Das habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, sowas zu machen. Dann dachte ich aber, dann ist der Druck, das Ding auch mitzunehmen, so groß, wo man zu Hause oder in der Umgebung vielleicht sagen würde, nee, hab jetzt doch Zweifel. Mhm. Aber wenn du schon so weit gefahren bist, nimmst du ihn auch mit, oder? Wie war das?
Ja, das Ding ist, also dann weiß man schon auf alle Fälle, man muss das Auto kaufen, weil man fährt gerne 1400 Kilometer und sagt dann, scheiße, nee, war ein Schuss in den Ofen. Es war halt dann so, ich sag mal so, der war vielleicht 50% unter Normalpreis gewesen. Das war mein vorhergehendes Auto, das war ein Audi S6 gewesen. Und da war halt das Besondere, dass es ein Handschalter gewesen ist. Und die gibt's halt nicht so oft. Mhm. Und ich habe den da für 2700 Euro gekauft. Hab natürlich noch aufgebaut, ja, noch 2,5 reingesteckt. Naja, und im Endeffekt habe ich noch wieder für 7 verkauft.
Warum hat er den so billig verkauft? Man liest immer, also wenn die Autos deutlich unter so einem Vergleichsmarktwert sind, dann Finger weg, so, es kann nicht seriös sein.
Ja, ich weiß auch nicht. Also der hatte 2 Beulen, also ich musste Kotflügel tauschen und hinten die Seitenwand musste ich nachlackieren. Und dann habe ich halt noch ein anderes Optikpaket dran gemacht und ja, keine Ahnung, manche Leute wissen halt auch wirklich nicht, was sie auf dem Hof stehen haben und so, obwohl es ein Händler war. Mhm. Keine Ahnung, also man hat manchmal wirklich bloß Glück und dann ja, hat er ein Schnäppchen, ne?
Und an wen verkaufst du dann wieder? Weil ich glaube, jeder, der schon mal ein Auto inseriert hat, weiß, da melden sich die dubiosesten Gestalten, die ihre Geschäfte treiben, wo man auch Autos verkaufen kann über diese Kanäle und da vielleicht gar nicht immer so einen schlechten Deal macht, aber auf jeden Fall melden sich ganz schön viele, oder?
Ja, ich hatte auch schon mal ein Auto, da haben sie selbst aus Litauen angerufen und die wollten mit dem Flugzeug kommen und zurückfahren und alles und ja, ich stelle es halt auch bloß rein und hoffe halt, dass einer kommt und
Aber sind das so die Autos so in der Klasse, die du kaufst und sind das dann schon eher Händler, die das kaufen oder Privatleute?
Naja, meistens eigentlich privat. Größtenteils. Was ich dann auch noch wieder, wenn du halt Dieselfahrzeuge hast, etwas ältere und sowas, da kommen halt drüben aus Nachbarland, aus Polen, die kaufen gern alte Dieselfahrzeuge. Das werden dann auch Händler sein, aber denen ist das auch dann alles egal, was mit den Dingern ist.
Verkaufst du die dann abgemeldet oder wie machst du das?
Fast immer, ja.
Hm.
Ich sag mal so, wenn ich jetzt den letzten, den habe ich angemeldet, übergeben, aber das war ein sehr seriöser Käufer. Da weiß man dann schon vorher, okay, kann man es machen oder kann man es nicht machen, wird damit Schindluder getrieben oder irgendwas.
Aber was ist denn eigentlich das Schindluder, was getrieben werden kann? Weil wenn man im Kaufvertrag Datum und Uhrzeit reinschreibt, dann weiß man ja, okay, ab dem Moment war das Auto nicht mehr in deiner Verantwortung. Was kann da passieren?
Ja, theoretisch schon, aber wenn dann wirklich mal doch was ist, oder wenn wenn ein Unfall baut, dann abhaut oder irgendwas, zuerst wird es ja sowieso dann auf mich abgewälzt und dann hast du wieder einen Haufen Rennerei und das ist dann auch nicht so schön.
Ja, das auf jeden Fall. Und André, musst du da ein bisschen aufpassen, dass nicht irgendwann jemand kommt und sagt, hallo, haben Sie da ein Gewerbe am Laufen? Das ist doch gar nicht mehr so privat oder wo ist da die Grenze?
Ja, ich sag mal so, das hält sich in Grenzen. Ich sag mal so, man darf als Privatperson 2 Autos im Jahr verkaufen und da lege ich auch nicht drüber.
Ach, echt? Das ist festgelegt? 2 Autos pro Jahr?
Ich habe mich extra nochmal dazu gelesen, ja. Da steht das wohl geschrieben, dass man als Privatperson 2 Autos im Jahr privat verkaufen darf.
Das ist ja interessant. Das muss ich unbedingt mal nachgucken. Weil es ist ja eigentlich, wenn ich mir 3 Autos im Jahr kaufen will und die anderen wieder verkaufen, was will mir das jemand verbieten?
Ja, das ist. Ich habe das doch von einer ganzen Weile mal gelesen. Ich weiß jetzt, ob es immer noch so ist. Aber wie gesagt, das ist halt ein Hobby von mir. Und man hat halt, ja, irgendwo ja braucht immer ein Hobby und irgendwo muss auch ein bisschen Geld reinfließen und auch wieder raus und naja.
Ich finde, es klingt auf jeden Fall schön, dass man immer mal wieder und so wie es klingt ja auch ganz verschiedene Autos hat, die man bewegt und fährt.
Ja, also wie gesagt, bei mir ist auch manchmal so, manchmal steht gleich in der Umgebung was Billiges rum. Ich habe das letzte Auto für 140 Euro gekauft. Das hat mich über ein Jahr ohne Probleme transportiert.
Was war das?
Ein Seat Cordoba.
Oh, da muss man natürlich auch sehr selbstbewusst sein, wenn man aus diesem Auto aussteigt und aufs Image pfeifen.
Das ist wohl wahr, ja. Aber naja, es bringt von A nach B und ich denke auch jetzt nicht so sehr darauf, ob es fährt, ne?
Ja. Das ist eine interessante Frage oder auch eine Frage, um die es geht in dieser Sendung, die ich gerne weitergebe. Wie viel Wert ihr eigentlich darauf legt, dass es genau dieses Auto ist und dass es auch so aussieht? André, ich danke dir.
Ja, kein Problem, danke.
Ciao.
Ciao.
Ich kenne Leute, die fahren Autos und diese Autos haben dann irgendwie, sagen wir mal, so ein paar kleinere Lackschäden, weil irgendwas, Hagel oder kleiner Parkrempler oder so und die Leute lassen dann, also habe ich so erlebt in meinem Bekanntenkreis, lassen das dann wirklich wieder fertig machen, obwohl es Geld kostet und es eigentlich keinen größeren Schaden nach sich zieht, keinen weiteren Schäden. Also man müsste es nicht unbedingt wieder reparieren, aber mit so einem leicht eingebeulten Ding oder ein paar Kratzer oder so möchte man nicht rumfahren, weil es wichtig ist, dass das Auto genau so aussieht, weil man sich für dieses Auto entschieden hat, weil man Geld dafür bezahlt hat und weil man auch möchte, dass es jetzt genau so auch erscheint. Geht euch das auch so? Seid ihr auch so, dass ihr eure Autos wirklich pflegt, dass ihr wirklich Geld in die Hand nehmt, nach euren Möglichkeiten und das in so ein Auto investiert? Habt ihr so Gebrauchsautos? Fahrt ihr immer so alte 500-Euro-Karren und die fahren auch? Was für Autos fahrt ihr eigentlich? Und was für ein Auto würdet ihr fahren, wenn ihr es euch aussuchen könntet? Alles Fragen, die ich euch gerne stellen möchte unter 0331 70 97 110. Und jetzt der Kati aus Kleinmachnow. Hallo Kati, grüß dich.
Hi.
Kati, was fährst du?
Ein VW Jetta Coupé, also Jetta 2 Coupé.
Jetta 2 ist dann auf Basis von Golf 3, oder?
Vom Golf 2.
Vom Golf 2?
Genau, der vom Golf 3 war der Vento gewesen.
Aber gab es vom Golf 1 auch einen Jetta? Echt?
Ja, den gab es. Und zwar war der Jetta 1 gewesen. Also es gab halt den Jetta 1, das ist vom Golf 1. Dann gab es den Jetta 2, das ist vom Golf 2. Dann gab es den Vento, das ist vom Golf 3, dann gab es den Bora, das ist vom Golf 4 und ja, nur den Jetta 1 und den Jetta 2 gab es als Dreitürer. die anderen nicht.
Genau, also Coupé ist so ein bisschen geschummelt, oder? Weil eigentlich ist es eine Limousine, die wo zwei Türen fehlen.
Ja, der läuft aber offiziell in der Bezeichnung auch als Coupé.
Echt, ja? Bei Coupé denkt man ja eigentlich mehr so ein bisschen was Sportliches, wo hinten zwei so Notsitze sind oder das so runtergezogen ist. Und aber gut, wenn es offiziell ein Coupé ist. Ich habe gehört mal von diesem Jetta, da passen 7 oder 8 Kisten Bier rein, und zwar von den 30er-Kisten mit 0,3 Flaschen. So einen riesen Kofferraum hat der.
Der hat einen riesen Kofferraum. Also ich habe einen Verstärker drin, ich habe eine dicke, fette Bassrolle drin und ich habe immer noch über die Hälfte vom Kofferraum. Das ist Wahnsinn, das ist unglaublich. Also ich bin mit dem Auto auch extrem viel unterwegs, also so auf VW-Treffen und sowas alles. Und ja, es ist Wahnsinn, was da einfach alles reinpasst.
Also das heißt, du fährst nicht so eine alte Gebraucht-Ronte, die halt noch fährt, weil es mal gute Qualität war, sondern du fährst ein sehr gepflegtes Auto, was auch in der Szene sich zeigen lassen kann.
Ja, mehr oder weniger. Also hat ein paar Blessuren, hat ein paar Stellen, die jetzt aber gemacht werden, aber doch schon ziemlich bekanntes und doch, ja, doch gut gepflegtes Auto eigentlich.
Und auch modifiziert oder pur?
Nein, was gemacht.
Was gemacht, ja.
Ja,
ich muss ehrlich sagen, also Autos mag ich sehr, wie man wahrscheinlich auch durchhört, und beschäftige mich auch mal mit Autos, aber dieses Tuning-Ding, also ich habe Respekt davor, wenn Leute irgendwie das drauf haben, aber es ist mir persönlich doch ein bisschen fremd, muss ich sagen. So ein Auto zu nehmen und sozusagen so, ich mache das jetzt besser, als es schon war.
Ja, was heißt besser? Anders. Also besser würde ich nicht sagen, es ist einfach anders. Es ist halt, ich meine, gut, auf der einen Seite klar, es macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt mit einem vernünftigen Sportfahrwerk in eine Kurven fahre oder ob ich jetzt mit einem Serienfahrwerk in die Kurven fahre. Man hat definitiv dadurch einfach eine bessere Straßenlage. Man macht es in dem Fall schon besser, aber ich sag dazu eigentlich immer anders. Mhm. Also man will ja nicht das gleich das haben, was jeder hat sozusagen, was halt die meisten haben. Weil ich habe gesagt, halt entweder komplett Originalzustand, also wirklich original, oder halt dezent was gemacht.
Aber da der Jetta ja eigentlich auch so eine Zeitlebens, also als er neu war und neuwertig so eine Rentnerkarre war, müsste es doch bei dem wahrscheinlich gar nicht so schwer sein, noch Originalzustände zu finden, oder?
Doch, ist verdammt schwer, ja? Weil, also die kommen jetzt immer weiter. Also ich habe den jetzt im Februar hatte ich den 9 Jahre, also ich habe den ziemlich lange schon. Und die kommen jetzt immer mehr wieder raus. Also es gab eine ganze Zeit lang, da bin ich auf Treffen gefahren, da war das einzigste Coupé, da gab es dann noch vielleicht 2, 3, 4 Türer. Aber ja, Stück für Stück. Und wenn man die halt findet, also wenn man solche sogenannten Rentnerfahrzeuge findet, also es gibt halt bei uns in der Umgebung, gibt es halt einen, so einen Grünen, mit dem quatsche ich auch immer, so ein alter Herr, total geil. Ja, wenn ich irgendwie in einer Bank bin oder sowas und er da mal ist dann, und wir uns sehen, dann quatschen wir immer auf dem Parkplatz. Und der hat den auch schon total lange und die geben die meistens auch nicht mehr weg.
Mhm. Mhm. Die fahren die, also weil es keinen Grund gibt, das Auto zu tauschen, wenn man jetzt nicht.
Ja, der hat den als Neuwagen, also der beispielsweise hat den als Neuwagen gekauft und der meinte, gibt den nicht mehr weg. Das ist halt seiner. Und wie gesagt, das ist halt, ja, und wenn man sie halt findet, weil das Problem ist bei denen halt, was viele haben, dass die am Übergang, wo der Golf aufhört und der Jetta anfängt, dass die da extreme Rostprobleme auch haben. An diesem Übergang. Und ja, es ist halt dann schwer, welche in einem guten Zustand zu finden.
Ah ja. Und aber die Getriebe halten bei denen, glaube ich, auch nicht so lange, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist also wahrscheinlich ein kleineres Problem dann.
Also ich habe mit meinem, ehrlich gesagt, habe ich überhaupt gar keine Probleme. Also ich habe den RP-Motor drin, mit dem Originalgetriebe noch. Und der hat jetzt 244.000 runter. Und ja, ohne Probleme.
Mhm. Ist das Auto zu dir gekommen oder hast du das gesucht?
Sagen wir mal so, mehr oder weniger, ich hatte vorher einen Golf 2 gehabt, auch als Zweitürer. Da ist mir jemand reingefahren, dann war der halt Schrott. Aber der hätte auf die Richtbank gemusst und ich halte halt von Richtbank gezogenen Fahrzeugen überhaupt nichts.
Von was gezogenen Fahrzeugen?
Von Richtbank gezogenen Fahrzeugen. Also der hätte auf ein Gestell gemusst. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, was eine Richtbank ist.
Nee, wie du an meiner Nachfrage hörst, begegne ich ihm aber mit Interesse.
Das ist, also ist aus dem Karosseriebereich halt. Da kommen halt Fahrzeuge wie auf ein Art Gestell halt drauf und dann werden die beispielsweise, wenn jetzt die Unterbodenpartie gestaucht ist oder sowas, die werden dann halt wieder gerade gezogen sozusagen, also über die Karosserie wieder ausgearbeitet.
Ah, und was gefällt dir daran nicht?
Instabilität. Also klar, man kann es gut machen, man kann es auch vernünftig dann verstreben und wie auch immer, und ich kenne auch ein Fahrzeug, mit dem es gemacht wurde, der danach wieder im Rennsport tätig ist. Aber trotzdem, ich persönlich halte davon nicht viel. Und außerdem ist es teuer.
Mhm.
Also das kommt auch noch dazu. Nee, und dann hatte ich halt überlegt, ob ich wieder einen Golf 2 halt als Zweitürer haben will oder halt einen Jetta. Und ja, das war damals eigentlich mehr oder weniger ein Glücksgriff gewesen, weil derjenige, der den verkauft hat, war von meinem damaligen Freund ein guter Kumpel. Und der hatte noch seinen Bulli, den er lackieren lassen wollte. Und deswegen hat er mehr oder weniger den Jetta, ja, war Notverkauf von ihm gewesen. Und ja, für mein Glück dann einfach.
Also das heißt, du hattest dich schon relativ eindeutig orientiert Richtung
ja, doch.
Golf 2, Jetta 2.
Genau, das war halt die Richtung, was ich halt haben wollte.
Hätte aber auch ein Golf werden können.
Es hätte auch, klar, es hätte auch ein Golf werden können, aber wie gesagt, die Voraussetzung war als Zweitürer, naja, und dann stand er halt da und ja, gesehen und verliebt.
Hätte das auch ein Triumph Spitfire werden können?
Ein was?
Ein Triumph, einen englischen Sportwagen aus den 60er, 70er Jahren.
Also Triumph sagt mir was, aber die Bezeichnung war, also Triumph sagt mir was, die kenne ich, aber der, die Modellbezeichnung sagt mir nicht.
Ich wollte nur mal ein Modell anführen, was möglichst weit weg ist vom VW Jetta. Also was ich meine ist, fühlst du dich schon auch dieser VW-Szene, weil du sagst, du fährst auch auf Treffen und so zugehörig und klar, was anderes als VW gibt's gar nicht oder bist du da variabel?
Variabel nur, wenn es um Amis geht.
Warum nur dann?
Weil die geil sind.
Okay, naja, andere.
Weil ich die einfach mag. Ich mag dieses V8-Geblubber. Ich find's einfach geil.
Aber du fährst keinen noch dazu?
Nein, ich habe das Glück, dass ich privat mich um sowas kümmern darf.
Dass du dich privat um sowas kümmern darfst? Aha, also von Leuten, die sowas haben und die benötigen dich.
Na, ich pflege die.
Ah, okay. Und dann kannst du damit zur Waschanlage hin und zurückfahren.
Nee, nicht nur das. Also ich war mit dem einen, wir hatten jetzt hier in der Nähe, vor kurzem war hier in Beditz gewesen, UFK-Treffen.
Mhm.
Und dadurch, dass ich zu ihm so ein bisschen Werbung gefahren bin, durfte ich dann mit dem Ford Galaxy 500 dort zu diesem UFK-Treffen fahren.
Ah ja, ist das so ein Heckflossengerät?
Ja, Heckflosse nicht unbedingt. Das ist halt, ja, wie soll man die beschreiben? Gott, was kann man denn damit vergleichen? Dodge Coronet, ist das ein Begriff?
Nee, also wahrscheinlich vielen Ami-Freunden da draußen, aber mir jetzt nicht, ich google den mal. Es gab ja auch nochmal einen Ford Galaxy, oder? Gibt es nicht? Oder es war so ein Familien...
Ja, der Ford Galaxy, den es jetzt aktuell gibt, der hat mit dem überhaupt nichts zu tun, also nicht mal annähernd. Der ist pottenhässlich im Gegensatz zu dem, Entschuldigung.
Wie heißt der Ford Galaxy und dann weiter?
Ford Galaxy 500.
500. Ah, okay.
Ein Chevrolet wäre eher sowas in die Richtung.
Verstehe, so ein Fastback.
So lang und breit.
Ja, also nicht mit Heckflosse, sondern hinten so runtergezogen, wie wirklich.
Ja, so ein bisschen.
Okay. Auch schön. Und gar nicht so teuer, wie man jetzt denken würde, oder? Oder doch?
Geht eigentlich.
Ich finde, dass bei diesen amerikanischen Autos, wenn man so Preise guckt, ist das abgefallen. Man kriegt Autos für 5.000 Euro, da denkt man als Laie irgendwie, das kann niemand bezahlen. Und andere, die fast genauso aussehen, kosten dann auf einmal 100.000 Euro.
Ja gut, es kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Zustand sie sind. Also wie gesagt, es gibt natürlich welche, die dann ja ziemlich schlechten Zustand sind. Je schlechter sind, umso in der Regel umso günstiger werden die dann auch. Aber im Normalfall sind die eigentlich gar nicht so teuer. Also ich weiß halt, wie gesagt, von dem, wo ich mich da darum kümmern darf, wie gesagt, ich formuliere das immer als darf, weil es einfach für mich eine große Ehre ist.
Ja, glaube ich.
Und also der hat halt welche da, der hat halt, wie gesagt, viele amerikanische Autos, also hauptsächlich amerikanische Autos und Oldtimer. Und die sind halt, naja, im Bereich zwischen 15.000 und 35.000. Also es geht eigentlich noch.
Ich war mal auf so einem Oldtimer-Treffen und hab dann an so einem Stand, wo auch so ein paar Amis Schlitten standen, irgendwie ganz naiv, blöd, so mal gefragt nach dem Verbrauch und so und mein lieber Mann und da musste aber und so. Die haben gar nicht mit mir gesprochen. Die waren so müde dieser Frage, dass sie überhaupt keinen Bock hatten, sich mit so einem Laien auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich zu Recht.
Ja, damit muss man halt einfach rechnen. Ich meine, das sind große Motoren, keine Frage. Und das ist nicht hier mit 5 Liter zu fahren oder sowas, definitiv nicht. Aber darum geht's halt in dem Bereich auch gar nicht. Also das sind halt andere Dimensionen einfach, die da, oder Leute, die einfach andere Sachen im Kopf haben.
Die andere Leute, Prioritäten haben im Leben, ja, meinst du?
Mhm. Ja, das ist halt einfach, ich meine, so ein Auto fährt man nicht, um auf den Spritverbrauch zu gucken, definitiv nicht, sondern ein Auto fährt man einfach zum Cruisen, zum Spaß haben und zum Chillen.
Hm. Ja, und bei den wenigsten wahrscheinlich so als Daily Driver, als Erstfahrzeug für den kompletten Alltag, oder?
Also es gibt welche, wie gesagt, ich war ja noch schon auf einigen Ami-Treffen, es gibt welche, die fahren Amis tatsächlich im Alltag, aber eher weniger, weil es ist halt einfach, dazu ist es dann doch auch zu schade.
Ja.
Was ist, irgendwo ist es doch klar, jedes Auto ist was Besonderes. Mein Auto ist für mich auch was Besonderes und mein Auto geht fast vor alles, sagen wir mal so. Aber mit einem Ami ist das nochmal einen Zacken schärfer, glaube ich, einfach.
Hast du das eigentlich familiär so mit in die Wiege gelegt bekommen, diese Faszination für Autos und für alte Autos, oder kam das von woanders?
Nee, gar nicht von meinen Eltern, die sind, ich habe früher mal so ein kleines Matchbox-Auto gekriegt und da konnte man die Räder abbauen und so einen ganzen Kram, das habe ich gemacht und war da total begeistert. Meine Eltern waren total schockiert, weil das war neu. Und das ist schon ziemlich lange, dass ich da irgendwie so ziemlich, ja, Autofanat bin, kann man schon fast sagen.
Weißt du noch, wie das anfing?
Oh Gott. Also es war halt schon immer interessant. Also ich mochte früher auch keine Puppen. Ich wollte immer irgendwas haben, was Räder hat, irgendwas, was sich bewegt. Und so fing das eigentlich an. Also wie gesagt, immer schon damit früher gespielt halt. Und wenn da mal was Schickes durch die Gegend gefahren ist, ich weiß noch, viel gab es bei uns. Gab es hier früher mal so einen Golf. Da stand teilweise hinten Pinky Baby und Oh Shit drauf. Das war ein Golf 2 gewesen in rosa. Den fand ich aber total geil und der hat mich total fasziniert. Und da dachte ich mir so, oh, wie cool. Und da war ich halt auch noch richtig klein und richtig jung. Und ja, und wie gesagt, irgendwann, ich will auch sowas. Ja, dann hatte ich sowas.
Also kam es wirklich im Prinzip aus dir selbst, aus dem eigenen Interesse. Ja. Nicht von außen hatte ich nicht jemand immer schon mitgenommen oder drauf gestoßen, sondern es kam von dir. Gestattest du mir eine letzte Klischeefrage dabei? Wie ist es als Frau in so einer absoluten Männerdomäne dann?
Inzwischen nicht mehr absolute Männerdomäne. Also wie gesagt, ich habe schon ziemlich lange jetzt mit Autos zu tun. Ich fahre jetzt die Saison gehe ich jetzt in meine 17. Saison, was die Treffen angeht. Also wirklich schon lange. Und früher war das so gewesen, da waren relativ wenig Frauen da, aber die da waren, waren auch welche, die Ahnung hatten. Das war dann auch total interessant gewesen, auch wenn du auf Treffen gegangen bist, dich mit denen zu unterhalten. Inzwischen ist es so, dass Frauen rutschen nach, aber gerade auf den Treffen, also um es mal auf die Treffen zu beziehen, gerade auf den Treffen ist es so, dass die Weiber dann teilweise mitkommen, um auf ihre Kerle aufzupassen, was einfach total belastend ist. Wenn du denen irgendwelche Fachfragen stellst, dann stehen sie daneben, schicken ihren Freund vor, dann unterhältst du dich mit dem Freund, dann gucken sie dich pissig an.
Ja.
Dann denke ich mir dann auch, ich so, ey Mäuschen, weißt du, setz dich in die Ecke, setz dich auf deinen Stuhl und warte, bis wir fertig sind. Aber sonst muss ich sagen, habe ich damit auch kein Problem. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt einen Jobwechsel vorgenommen seit dem 1.8. und bin jetzt auch wieder im Kfz-Bereich tätig. Und ja, es ist einfach entspannter, unter Männern zu arbeiten.
Schön zu hören, zumindest für die Männer am Radio oder auch am Mikrofon. Kathi, danke dafür.
Ja, schönen Abend noch, ne?
Tschüss, bis dann.
Tschüss.
Fritz. Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Hallo nach Sachsen, ihr seid ja immer noch da.
Ja, hallo.
Ihr haltet durch. Ihr seid, weißt du was, normalerweise schreibt mir doch meine Redakteurin hier immer die Namen hin. Scarlett, hast du mir denn die Namen von den beiden Damen gar nicht hingeschrieben oder ist der Bildschirm kaputt? Sophia und Isabel, nee, steht bei mir nicht. Sophia und Isabel.
Genau.
Wenn ihr mal groß seid, welche Autos werdet ihr dann fahren?
Also ich bin sehr, sehr fasziniert von so Sportwagen und so. Also ich war vor kurzem, war ich in Berlin, also letzte Woche. Und wir waren auf dem Kudamm zusammen und ich habe noch nie so viele großartige so Sportwagen so auf einen Haufen gesehen.
War da ein Treffen und, oder was? Oder waren die da eh?
Nein, also Kudamm, einfach auf der Straße. Das waren ja ziemliche so Jaguar, Audi R8 und lauter sowas. Und das hat mich schon ganz schön fasziniert und überrascht. Und ja, das fand ich schon toll.
Warum? Was gefällt dir an Sportwagen?
Also ich liebe Autos, die so richtig flach sind und einfach nur diesen Klang, wenn du den Motor so anmachst. Und nee, also es ist echt...
Es gibt einen so einen Typen in so einem weißen Ferrari, der ab und zu über einen Kuhdamm brettert. Wenn ich da lang fahre, ich fahre regelmäßig mit dem Fahrrad lang auf dem Weg von A nach B, sieht man den immer wieder den, der dann irgendwie so kleine Kickstarts macht, so diesen wahnsinnigen Zwölfzylindermotor irgendwie so rauf, wo man denkt, irgendwie, wow, es ist ja schon, macht ja schon Eindruck, aber man denkt auch, was hat der sonst nichts anderes zu tun?
Den habe ich nicht gesehen, aber also ich war mit meinem Vater in dem Audi-Laden und vor dem Laden, also war ein schneeweißer Jaguar, dahinter so ein blauer Audi A8, dahinter ein roter Ferrari und solche teuren Autos so zu sehen, das war schon echt cool. Und mein Bruder hat auch ein Audi A6, glaube ich, so einen richtig weißen und hinten auch eine riesige Box drin und wenn der voll aufdreht, dann vibriert auch das ganze Auto und das ist schon ziemlich cool und dann hört man das auch durch die ganze Stadt fast und ja, das ist echt cool.
Hat er da auch irgendeinen Aufkleber hinten drauf von so deutschsprachigen Bands, die immer wahnsinnig Opfer sind von irgendwas?
Nein, also nicht so richtig, also nee, eigentlich nicht.
Gut, okay. Dann
aber den sehe ich auch nur einmal im Jahr, aber wenn ich dann halt mal mitfahren darf, das ist schon, und nee, das ist, wow. Es ist ziemlich cool, wenn wir dann außerhalb der Stadt und irgendwie so einen Weg fahren und der dann voll Gas gibt, das ist schon richtig cool.
Beeindruckt euch das, wenn Leute meinetwegen am Kudamm und meinetwegen aus dem Ferrari oder aus diesem weißen Jaguar, wenn da Leute raussteigen, seid ihr von denen beeindruckt?
Ja, unglaublich. Also
im Ernst, ja?
Ja, wirklich. Also schon allein sowas erreicht zu haben, dass man das Geld hat, um sich so ein Auto zu kaufen zu können, finde ich schon voller Respekt ist da.
Ah ja, es ist interessant, dass du es so siehst. Also
man muss ja erstmal das Geld haben und so hart arbeiten, um sich sowas verdienen zu können. Also man kriegt das ja nicht zugeworfen, das Geld. Also
manche schon.
Unbedingt jedenfalls.
Das meiste Geld in Deutschland ist ja altes Geld, was immer nur weiter vererbt wird und nicht neu erwirtschaftet.
Aber das hat ja nicht jeder, also das Glück, jemand so viel erben zu können. So.
Würdest du mit so einem Ferrari durch die Stadt fahren, wenn du das Geld irgendwann hättest?
Auf jeden Fall.
Echt?
Ja. Ja, also wenn ich das Geld hätte, wirklich nie nur, um mir das Auto zu kaufen, sondern...
Nee, du wärst reich. Du wirst später, ja, wenn du bist mit der Schule fertig, machst ein geiles Studium, wirst erfolgreich, gründest eine Firma und mit 35 bist du reich. Und dann kaufst du so ein Ding. Fall.
Also mein Bruder ist ja auch nur 28 und hat ja auch ein Audi A6 oder A8. Mhm. Und also schon alleine das ist ja schon sehr, schon ziemlich teuer und ich würde auf jeden Fall, also wenn ich älter bin, unbedingt ein Lamborghini in schwarzen, das wäre so mein Traum.
Boah, aber ich war neulich mal auf einem Parkplatz, da hat neben mir so ein Geschäftsmann geparkt mit einem Lamborghini, sein Sohn irgendwie daneben und es war ein unglaublicher Lärm, so auf einmal neben mir, so dieses wahnsinnige, blubbernde, kraftstrotzende Ding und dann diese Türen gehen dann ja auch nach oben auf.
Nach oben auf, ja.
Und der stieg da raus und so und ich habe dann auch, also man geht mir auch so, ich bin völlig beeindruckt von der Kraft dieses Autos, auch von der Seltenheit und so, aber ehrlich gesagt mischt sich dann immer so ein Gedanke darunter, dass ich denke, warum hat er das nötig, mit so einer Karre rumzufahren? Warum will der allen zeigen, was er für ein geiles Auto hat, weißt du? Also wenn man so viel Geld hat, warum will man das dann auch noch so zeigen?
Also wenn man so viel Geld hat, also ich glaube, ich würde es auch so zeigen, weil wenn du so sagen kannst, seht, was ich erreicht habe oder seht, was ich habe, das ist, kann glaube jeder darauf stolz sein, sowas zu haben. Aber das ist halt auch, wenn man so ein Auto hat, das ist ja dann auch ein bisschen so, man will es ja zeigen. Und wenn man so viel Geld hat, dann will man ja auch, dass es jeder weiß. Und doch, ich glaube schon.
Okay, also du findest es auch, hast du ja auch schon gesagt, das wertet die Leute für dich nicht ab oder ist für dich keine Schwäche, sondern eher was man dann auch verdient hat, wenn man die Kohle hat und was auch normal ist, das zu zeigen.
Ja, genau. Also meine Eltern haben auch immer so ein bisschen, also wenn dann immer so ganz schnell Autos an ihnen vorbeischießen und gerade so mit diesem Brummen und diesem Klang von diesen Motoren und dann sind die auch schon, dann sagen die immer so, muss das sein und warum machen die sowas? Aber ich bin da ziemlich fasziniert immer von, weil ich finde das ziemlich cool doch. Und Ja.
Das ist interessant zu hören, dass ihr mit 14 und 15 das so seht und die Sachen, die ihr am Kudamm so beobachtet habt, so einordnet. Vielen Dank nach Sachsen aus Potsdam.
Gern geschehen. Schönen Abend noch.
Tschüss. Wenn ihr mitmachen wollt in dieser Sendung, könnt ihr machen. Geht noch bis Mitternacht. Sie lautet Blue Moon und wir reden heute über Autos. Und ich möchte gerne von euch wissen, welche Autos euch faszinieren, welche Autos ihr fahrt, warum ihr diese Autos fahrt. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet, über bestimmte Marken, zu denen man hält, über bestimmte Autoszenen, zu denen man gehört. Wir haben noch nicht so über das Bulli-Bus-Campingbus-Gefühl geredet und so. Wir haben auch noch nicht so über ältere Autos geredet, Oldtimer oder Youngtimer, wie sie ja heißen und wie man ja mittlerweile sogar der bürgerlichen Presse entnehmen kann. Gerade eine ganz große Nummer, dass man also irgendwie junge Leute anfangen, Autos aus den 70er, 80er Jahren zu fahren, die noch nicht so richtige Oldtimer sind, die aber gut genug sind, dass sie einfach noch eine Weile halten und die dann eben auch nur ein paar Tausender kosten und ist viel cooler als irgendwie einen 5 Jahre alten Polo zu fahren und so. Habt ihr vielleicht sowas? Was für eine Karre habt ihr denn?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Geht in 2,5 Minuten weiter mit Stefan, Lars und Maurice und gern auch mit euch. Stefan, 25, aus Schwäbisch Hall. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Stefan, hast du das mitgehört, was Sophia und Isabel aus Sachsen erzählt haben vor diesem Stückchen Musik, dass sie am Kudamm waren, schnelle Autos gesehen haben, auf geile Sportwagen stehen und das auch gar nicht irgendwie verwerflich finden, mit so einem Ding rumzucruisen und laut zu sein und auch zu zeigen, dass man sich so ein paar hunderttausend Euro Auto leisten kann. Wie siehst du es? Kannst du das auch verstehen?
Also ich musste da jetzt schon ein bisschen schmunzeln, ob der Aussagen von den zwei Mädels. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man da hart gearbeitet hat und das dann auch zeigen mag. Ja, auch wenn ich persönlich aus einem anderen Grund mit solchen Autos fahren würde.
Aber ja, okay. Aber also wenn man jetzt mal jenseits davon, dass das auch eine kleine Umweltfrage ist und auch noch, ob man da Bock hat, da so mit dabei zu sein in diesem Club. Aber wenn wir das mal beiseite lassen, das ist ja die Frage, ne, ob das nicht auch bescheuert ist, so ein Auto nicht zu fahren, weil man Angst davor hat, durch das Image des Autos falsch eingeordnet zu werden, obwohl man das Auto an sich geil findet und es auch geil findet, damit zu fahren.
Ja, auf jeden Fall.
Also hättest du das Geld, du würdest so ein Auto fahren, aber nicht wegen, sondern trotz des Images.
Ich würde das Auto fahren, auch wenn es so viel Geld wird, wenn es so viel Geld kostet, aber nicht wegen des Images, sondern einfach, weil es spaßig ist, mit so einem Auto zu fahren und die Leistung auch mal zu testen.
Du hast einen Rennwagen?
Ja, das ist so richtig.
Was ist das für ein Rennwagen? Ist das nicht so?
Also, es ist ein bisschen klischeebehaftet, aber es ist ein 3er BMW.
Okay. Ach so, echt? Ist das Klischee? 3er BMW? Für ein...
Also 3er BMW hat schon so ein bisschen so ein Klischee-Auto.
Aber es ist schon ein Rennwagen, nicht ein Rallye-Wagen. Das ist
also es ja, ein Rallye-Wagen kann ja auch schon ein Rennwagen sein. Also man muss da schon differenzieren, weil ja jedes Auto weil ein Rallye-Auto einem anderen Anspruch gerecht werden muss als ein Rennwagen, das auf der Rennstrecke fährt. Aber ein Rallye-Wagen ist eigentlich auch schon ein Rennwagen.
Okay, verstehe. Gut, dann für diese Begriffserklärung bin ich dir sehr dankbar. Und ist das ein neuer BMW, 3er BMW oder ein alter?
Nee, der ist Baujahr 98.
Mhm.
Dem einen oder anderen wird auch die Baureihe E36 was sagen, aber ich weiß nicht, ob das dir jetzt was sagt.
Sag mir was, ja.
Ja, also um da näher drauf einzugehen, ich betreibe ja keinen Rennsport, so wie es jetzt mit der Formel 1 oder DTM ist, sondern ich fahre Automobilslalom.
Automobilslalom, wie sieht das aus?
Ja. Es ist auf einem Platz, auf einem großen Platz. Meistens ist es irgendwie ein größerer Parkplatz oder ein Flugplatz. Einfach ein größeres Gelände. Und dann hat man einen Parcours, der ist mit Pylonen abgesteckt. Und da gilt es dann einfach, diesen Kurs auf Zeit zu durchfahren.
Ohne die umzuschmeißen?
Möglichst ohne eine Pylone umzuschmeißen. Und wenn ja, gibt es halt Strafsekunden.
Und wie weit sind die auseinander?
Gute Frage. Ich glaube, der Mindestabstand müsste 2,50 Meter sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Machst du das legal in offiziellen Wettbewerben oder so Samstagabend auf dem Parkplatz?
Das ist alles legal. Nee, das ist alles legal. Mit Parkplatz hat das nichts zu tun, es sei denn, der ist abgesperrt. Ja, das sind alles angemeldete Veranstaltungen. Die meisten befinden sich im Rahmen vom ADAC. Und der hilft da auch mit das auszurichten.
Ich habe jetzt gerade mal die Wikipedia-Seite vom Automobilslalom aufgemacht. In welcher Gruppe fährst du?
Ich fahre in der Gruppe G3. Das sind die Serienfahrzeuge, die ungefähr auf dem Niveau von einem Golf GTI sind, aber ein älteres Baujahr. Die neueren haben ja schon mehr Leistung.
Also Gruppe G steht hier, sind seriennahe Fahrzeuge.
Genau.
Also ja. Das heißt aber, dein Dreier BMW, dein E6 ist nicht so, wie er aus der Fabrik kam, sondern du hast schon auch was dran gemacht.
Genau, also da musst du auf jeden Fall ein bisschen was tun, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Man könnte zwar theoretisch mit einem Komplett-Serienauto mitfahren, aber das hat halt einfach nicht die Fahrleistungen, die man jetzt hätte, wenn man ein Fahrzeug hat, so wie ich, wo halt wirklich dann schon ein teures Gewindefahrwerk eingebaut ist, wo Reifen angebracht sind, die eine wesentlich weichere Mischung haben, die nennt man Semi-Slicks, also sind noch keine Slicks, aber genau. Und dann sind noch einige weitere Sachen.
Und wie viele, ist das dann ein Schalter oder ein Automatik?
Das ist ein Schalter.
Automatik wäre viel zu viel Verlust, ne?
Das damaligen Baujahre, damals war es schon so, dass die Automatikfahrzeuge längere Zeit gebraucht haben, um die Gänge zu wechseln. Die heutigen Fahrzeuge aber mit ihren Doppelkupplungsgetrieben, die haben eine Schaltzeit, mit dem man als normaler Schalter, da kann man froh sein, wenn man sowas erreicht.
Ah, interessant. Und wie viele Gänge brauchst du dann überhaupt bei so einer Slalomfahrt?
Also bei der Sache, die ich fahre, kommt man in der Regel nicht über den dritten Gang hinaus. Also man hat jetzt nicht die Mega-Geschwindigkeiten. Aber es gibt auch eine Rennserie, die sich Rennslalom nennt. Die ist dann meistens wirklich auf großen Flugplätzen, wo dann die einzelnen Aufgaben weiter auseinander sind. Da kann es dann schon mal sein, dass man den vierten und fünften Gang benutzt.
Und wenn jetzt Leute sagen, sie finden es schon relativ beknackt, Formel 1-mäßig 3,5 Stunden im Kreis zu fahren, aber noch viel beknackter, um so Pylonen rumzugurken und das auch noch als Sport, was entgegnest du denen?
Da würde ich erstmal sagen, die sollen erstmal selber fahren, um dann wirklich mal zu sehen, was es überhaupt für eine Schwierigkeit ist. Weil es ist nicht ganz einfach, die Konzentration auf diese paar Minuten genau hinzubekommen, um da wirklich seine gesamte Leistung abzurufen.
Also tatsächlich nicht nur irgendwie so ein Vollgas-Polo-Sport für dich, sondern tatsächlich eine Konzentrationssache, also eine echte sportliche Herausforderung.
Das ist auf jeden Fall, also da muss man wirklich auch, also ich kann nicht dort erscheinen, wenn ich die Nacht davor durchgezecht habe und irgendwie feiern war. Ich muss mich da auch am Tag davor schon vorbereiten und muss da wirklich schon Leistung bringen.
Mhm. Abgesehen sonst davon, dass du ja auch fahrtüchtig sein musst im gesetzlichen Sinne.
Ja, das ist wieder was ganz anderes, ja.
Und wie finanzierst du das?
Ich bin Student. Dementsprechend bin ich einfach darauf angewiesen, auf meine Eltern und meine Großeltern, dass die mich da finanziell unterstützen. Der ein oder andere wird jetzt lachen, so ein reiches Kiddy. Nee, das ist es nicht. Mein Vater hat einen eigenen Betrieb, das ist klar. Aber ich helfe da auch ganz klar mit in dem Betrieb und bin da auch am Arbeiten dafür, dass ich mir das auch leisten kann. Oder dass durch meine Eltern und meine Großeltern, die selber auch sehr, die sich sehr freuen, dass ich den Sport ausüben kann, um das dann zu machen.
Und wie kommt man mit sowas wie Automobilslalom in Berührung?
Das hat durch den Kartsport angefangen. Also ich bin das erste Mal in einem Kart gesessen, da war ich vielleicht 8. Ja, doch ab 8 durfte ich vielleicht zum ersten Mal Kart fahren und es hat mich nicht losgelassen. Ich wollte immer wieder ins Kart, bin dann teilweise mehr, also am Wochenende immer knapp 100 Kilometer nach Heilbronn gefahren, wo die nächste Kartbahn war, damit ich dort meinen Spaß haben konnte, so gesagt. Irgendwann hat diese Kartbahn zugemacht und wir mussten uns was anderes suchen. Und dann haben wir mitgekriegt in Schwäbisch Hall, die nächstgelegene größere Ortschaft. Da gibt es einen Verein, die betreiben Kartslalom. Damals hatte ich noch keine Ahnung, was Kartslalom überhaupt ist. Dann habe ich mir das angeschaut. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt vorhin geschildert habe, bloß halt eben in klein mit Kart. Die haben so 5,5, 6,5 PS. Und ja, dann habe ich den Sport betrieben und irgendwann wächst man daraus raus. Und die nächstgrößere Möglichkeit, den Sport weiter zu betreiben, ist halt einfach mit dem Auto.
Mhm. So damals sind auch die meisten Formel-1-Rennfahrer, die irgendwann berühmt und erfolgreich werden, haben auch ungefähr so angefangen, oder? Wenn man
genau,
so die Lebensläufe anschaut.
Der Martin Tomczyk, der aus der DTM relativ bekannt ist, der hat genau in dem Sport angefangen.
Mhm. Könntest du dir denn vorstellen, darüber hinaus auch noch andere Rennen zu fahren? Also wenn man einmal einen Rennsport macht, sind dann andere Rennsportarten auch interessant oder ist es schon genau diese?
Also dass ich mich auch für Rundkurs oder andere Rallye begeistern
genau,
kann?
Genau, ja, Gelände oder andere Modelle oder Motorrad oder was es da alles an Wettbewerben gibt.
Also mit Motorrad kann ich mich jetzt nicht so begeistern. Das ist mir einfach ein bisschen zu krass, weil es halt auch wirklich noch ein Stück gefährlicher ist als mit dem Auto, meiner Meinung nach. Manche würden sagen, oh, nee, aber am Motorrad ist nicht so. Gelände, ja, also Rallye finde ich unglaublich interessant. Auch viele meiner Freunde aus dem Carsport sind halt in den Rallye-Sektor gewechselt und ich finde das unfassbar spannend, auch wenn das wirklich mit noch einem viel höheren finanziellen Faktor verbunden ist, wie jetzt mein Sport.
Also wenn irgendwann womöglich die Spielräume da sind finanziell, könntest du dir aber vorstellen, sowas zu machen?
Ja, natürlich. Also wenn ich dann vielleicht irgendwann mal hoffentlich mein eigenes Geld verdiene, dann möchte ich das schon gerne ausweiten darauf.
Ist denn dein 3er BMW, mit dem du den Sport machst, eigentlich auch straßenzugelassen noch?
Der ist noch straßenzugelassen. Also in der Gruppe G, wo ich dann starte, da ist es eigentlich auch Pflicht, dass man eine Straßenzulassung bekommt. Wenn man eben keine Straßenzulassung bekommen möchte, gibt es noch die Möglichkeit eines DMSB-Wagenpasses. Der hat aber dann, der entspricht denselben Regularien eigentlich für die Gruppe hier.
Das heißt also, im Alltag fährst du dann auch mit dem?
Ich könnte damit fahren, aber aufgrund des Fahrwerks und den Veränderungen, die ich einfach da schon vornehmen musste, ist es eigentlich nicht mehr schön, damit auf unseren holprigen Straßen zu fahren.
Also hast du noch einen anderen?
Ja, ich habe für meinen normalen Alltag habe ich dann noch mal einen.
Und was für einen?
Das ist auch ein 3er BMW, aber ein neueres Baujahr und ein Kombi.
Okay, also das ist dann so ein unauffälliges, solides Auto,
genau,
mit dem du unauffällig und solide fährst.
Ein Diesel, mit dem man viele Kilometer schrubben kann. Also heute Nacht muss ich noch ein bisschen fahren, gerade für den Betrieb meiner Eltern. Und mit dem kann ich einfach Kilometer runterschrubben. Und das ist angenehm, bequemes Fahren.
Stefan, vielen Dank für diese Einblicke in den Automobilslalom. Nie davon gehört.
Ja, sehr
vorher.
Gerne.
Dank dir. Gute Fahrt.
Okay.
Tschüss.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Machen wir Nachrichten und nach dem Fritz Info haben wir noch eine knappe halbe Stunde Zeit. Einige von euch noch in den Leitungen jetzt. Ich hoffe, mit jedem und jeder von euch kann ich noch sprechen, die jetzt warten. Wer Lust hat, es zu versuchen, sich noch einzubringen, gerne nach dem Info wieder 0331 70 97 110. Erzählt mir, welche Autos ihr fahrt. Warum diese? Sind es besondere? Ist es ein besonders altes Auto? Fahrt ihr Busse, Wohnmobile? Fahrt ihr einfach irgendwas? Fahrt ihr eine totale Schrottkarre, von der ihr absolut abraten wollt? Oder habt ihr ein Traumauto, wo ihr sicher seid, das werde ich irgendwann fahren, das möchte ich irgendwann fahren? Dann ja, meldet euch gerne noch nach dem Info. Ich kann nicht versprechen, ob es noch klappt, aber vielleicht haben wir ja Glück und reden noch ein bisschen über Autos.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder und mit Lars aus der Prignitz. Hallo Lars.
Hi, grüß dich.
Lars, du fährst gern Auto, aber ein Statussymbol soll es nicht sein.
Nee, nicht so richtig. Also irgendwie ist das Auto für mich absolut ein Gebrauchsgegenstand. Das Ding muss fahren, da muss richtig viel reingehen und es sollte das zu einigermaßen passablen Kosten tun. Das heißt, ich bin eigentlich wirklich eher so der bodenständige Passatfahrer, muss aber sagen, ich kann auch die Faszination für das Auto voll und ganz nachvollziehen. Also groß, schnell, mit viel Power, das hat schon auch durchaus seinen Reiz.
Was hast du für ein Gefühl in deinem Bekanntenkreis, also du mit Ende 20, so mit dem Verbrennungsmotor aufgewachsen, als Kind noch mit dem Cutlosen und jetzt aber wirklich ja mittlerweile in einem Zeitalter, wo wir wissen, wir werden das noch erleben, dass dieser Verbrennungsmotor keine große Rolle mehr spielt. Wie ist das in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Sind die noch fasziniert so vom Auto oder ist das schon irgendwas, was man halt benutzen muss in der Prignitz? Aber nicht so gerne tut.
Also in der Prignitz benutzen muss man es definitiv. Alles andere ist also ist relativ alternativlos für Leute, die berufstätig sind. Also ich brauche auch beruflich das Auto. Muss dazu sagen, ich bin einer von denen, die dem ganzen Wahn schon dahingehend entflohen sind, dass sie ihr Auto zumindest auf Autogas umgerüstet haben, weil das einfach angesichts der Tatsache, dass ein 5-Zylinder mit 170 PS, der braucht auch schon irgendwo seine Menge an Sprit und dank Autogas fahre ich im Prinzip mit den Fixkosten eines Benziners zu den Spritkosten eines Diesels. Also das ist schon eine ganz vernünftige Variante. Aber einfach angesichts der Tatsache, dass es insbesondere in ländlichen Regionen noch keinerlei wirkliche Alternativen gibt dazu zum Verbrennungsmotor, ist es einfach, es wird halt so hingenommen. Ich glaube, das ist gar nicht so das Thema bei den Leuten.
Ja, weil man liest immer wieder, dass so im urbaneren Raum solche Sachen wie Smartphones, Tablets, überhaupt so Elektronik-Gadgets das Auto als Statussymbol längst abgelöst haben. Wenn wer hat schon ein Auto mitten in der Stadt, braucht man auch nicht wirklich. Also gilt es auch nicht mehr so als Statussymbol, da sind andere Sachen mittlerweile da. Ich vermute, oder es war so die Frage, im ländlichen Raum dachte ich, könnte es vielleicht noch anders sein.
Nee, ist nicht wirklich. Also glaube ich zumindest nicht. Es gibt mit Sicherheit immer die Leute, die irgendwo, das ist aber egal, ob ich in der Stadt oder auf dem Land bin, also für die das Auto einfach ein Statussymbol ist, die das brauchen, um sich irgendwie, also um da ihre Persönlichkeit damit zu unterstreichen. Aber in der Stadt ist ganz klar, kann ich zum Teil darauf verzichten. Ich habe öffentliche Verkehrsmittel, ich habe ganz viel Carsharing und sowas, Sachen, die im ländlichen Raum nach wie vor völlig unterentwickelt sind. Also für die meisten Leute, glaube ich, ist das Auto hier einfach ein Nutztier, zumal ganz klar natürlich auch die Randregion Brandenburgs dann, was die Kaufkraft angeht und so, einfach nicht so sind, dass sich es wirklich lohnt, als Auto ein Statussymbol zu machen, weil ein alter Opel Kadett mit einer Esse so groß dran, dass die Körner drin schlafen können, weiß ich nicht, ob das dann wirklich als Statussymbol taugt oder ob das nicht dann doch ein verzerrtes Selbstbild eines Statussymbols ist.
Ja, das dann gewiss, ist ja auch die Frage, was, also klar, Status, wenn man das ausschließlich durch ein möglichst teures Auto ausdrückt, oder es gibt ja auch Autos, die sehen teurer aus, als sie sind, und andersrum.
Also ich muss dazu sagen, ich bin da selber ich bin ein sehr kritischer Autofahrer. Ich habe mir mittlerweile schon sehr, sehr viele Autos gefahren. Das älteste war ein Skoda Octavia von 1956. Das wahrscheinlich schönste war eine Corvette C6. Also ich habe da eine relativ große Bandbreite mittlerweile einfach gehabt an Autos, die ich eben beruflich fahren konnte, die ich im Freundes- und Bekanntenkreis fahren durfte.
Die hast du jetzt nicht alle besessen, die du jetzt aufgezählt hast?
Nee. Also ich habe selber besessen durch zwei Autos. Es war ein 3er Golf. Den habe ich tatsächlich mit Rapsöl gefahren. Das war ein alter Diesel. Da bin ich zu Aldi gefahren, habe eine kistenweise Rapsöl geholt, habe das in den Tank geschüttet und das ging. Jetzt, wie gesagt, fahre ich mein zweites Auto, ist der Passat. Den fahre ich seit 4 Jahren. Der ist Baujahr 2002. Hat gewissen Komfort, Tempomatik, Automat, Sitzheizung. Das waren so Sachen, die ich einfach haben wollte. Mhm. Und den werde ich wahrscheinlich fahren, bis das dazu uns scheidet. Also, weil ich sehe das nicht ein. Es ist ja in Deutschland erschreckend, oder nicht erschreckenderweise, aber ich beobachte das einfach, dass sich viele Leute so alle 4 Jahre irgendwie ein neues Auto. Das gehört dann zwar in den meisten Fällen der Bank, irgendwie als Leasing oder so, aber die brauchen das irgendwie. Also für mich ist das völlig unverständlich, weil die Karre fahre ich und dann ist gut. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo ich immer wieder, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, die neuen, das ist viel umweltschonender und so weiter und so fort, das mag sein, aber da ist natürlich das ganze CO2 und Schadstoff und so weiter, die ich für die Herstellung brauche, nicht eingepreist. Von daher ist einfach die Frage, ob nicht ein Auto, was ich über einen gewissen langen Zeitraum fahre, ähnlich ökologisch funktioniert. Ja. Einfach, weil es ist sowieso da.
Das finde ich also habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Finde ich eine ganz interessante Frage, weil man könnte dem auch erwidern, wenn die Nachfrage nicht da ist nach neuen Autos, dann wird die Industrie auch keine sparsamen Autos entwickeln. Also wir müssen einen gewissen Prozentsatz abkaufen, damit die einen Anreiz haben und auch die Möglichkeit haben, modernere Autos zu entwickeln. Denn ewig mit alten Verbrennungsmotoren immer weiter zu fahren, das kann es nicht sein.
Das ist korrekt. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Technologie, also es geht ja irgendwo in eine Richtung, die auch nicht so hundertprozentig funktioniert, meiner Meinung nach, weil heutzutage hat ein durchschnittlicher Golf, also die wenigsten kaufen ihn noch unter 100 PS. Das ging irgendwann beim Golf, ging das mal los bei 54, also beispielsweise 3er Golf, 1,4er Maschine, 54 PS. Heute ist eigentlich die Basismotorisierung, die gibt es da gar nicht, noch mit 75, den kauft aber kaum einer. Es gibt bei 100 PS 120, die modernen 2 Liter TSI, die sind bei 140 bis 180 PS. Mhm. Also alles, was wir natürlich zum gleichen Spritverbrauch, wo wir vorher die 75 PS für hatten.
Ja.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt durch die effizienteren Fahrzeuge unterm Strich wirklich effizienter sind.
Nee,
haben nur die Möglichkeit, mehr Leistung in kleineren Motoren unterzubringen.
Genau, also die Autos verbrauchen weniger Benzin pro PS, das auf jeden Fall. Aber da sie natürlich insgesamt auch mehr PS haben, also der Verbrauch sinkt schon, aber er sinkt natürlich nicht annähernd so stark, wie er sinken könnte, wenn man die Autos einfach schwächer motorisieren würde, völlig ausreichend und einen noch niedrigeren Verbrauch erreichen könnte.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, es wird sehr unterschätzt, dass eine ausreichende Leistung auch durchaus ein Sicherheitsgewinn ist. Man denke an Überholmanöver auf der Landstraße oder so, also meine 170 PS, die rufe ich im Alltag nie ab, aber wenn ich dann mal überholen möchte, dann sind sie einfach da, dann drehe ich aufs Gas, dann passiert was und ich weiß, aha, ich komme da vorbei, ohne mir lange groß eine Waffel machen zu müssen, schaffe ich das nicht.
Ja, das stimmt. Obwohl auch gerade auf Landstraßen das Überholen, wenn du eine längere Strecke Landstraße fährst, gut, wenn es jetzt nicht gerade ein Trecker ist oder so, wo du mit 20 hinterklemmst, ja meistens ja auch wenig bringt, ne? Wenig.
Ja, eben. Also man muss ganz klar dazu sagen, würden sich alle Lkw-Fahrer an das Tempolimit halten, was für sie außer Ort gilt, das wissen die meisten Leute nicht. Alle Lkw müssten eigentlich jenseits der Autobahn Tempo 60 fahren auf Landstraßen. Lkw dürfen nur auf der Autobahn 80 fahren. Das heißt, der Verkehrsfluss ist eigentlich nur dem Mut der Lkw-Fahrer, die eigentlich permanent gegen die Regeln verstoßen, zu verdanken, dass es auf den Landstraßen einigermaßen läuft. Weil wenn die Lkw dort alle 60 fahren würden, ich kenne es, die B189 zwischen, also von, die Prignitz Richtung Magdeburg verbindet, das ist eine Katastrophe, wenn du dort unter der Woche mal fährst und du hast 20, 30 Lkws, die dort sich irgendwo langquälen, wenn die alle 60 fahren würden, also es wäre eine absolute Katastrophe.
Du wärst froh, wenn du die Möglichkeiten hättest, auf dein Auto zu verzichten in deiner Region, jetzt mal als Utopie.
Dafür fahre ich wahrscheinlich zu gerne. Also es ist auch irgendwo ein Stück weit, das gebe ich auch zu, ein Stück weit Freiheit, Lebensgefühl. Es ist einfach schön, sich reinzusetzen, den Motor zu starten. Der Fünfzylinder klingt auch noch besonders schön. Den hat VW irgendwie hier vom Sounddesign her schön gemacht. Und das ist einfach doch irgendwo ein schönes Gefühl, auch Auto zu fahren. Das muss man ganz klar sagen. Schöne Musik dazu, einfach eine schöne Strecke. A71 Thüringer Waldautobahn kann ich jedem empfehlen, der die A9 Richtung Würzburg entspannt umgehen will. Erstens ist da wenig los, zweitens ist es eine wunderschöne Landschaft und da macht Autofahren einfach Spaß. Das könnte natürlich auch ein Elektroauto sein, wenn es denn mit der entsprechenden Reichweite funktionieren würde. Tut es aber bisher leider nicht.
Tut es nicht, aber es scheint ja auch nur eine Frage der Zeit zu sein, ob das jetzt Jahre oder Jahrzehnte sind oder wie auch immer, aber alternative Antriebe müssen ja her, oder? Also ich meine, fossile Rohstoffe sind endlich und irgendwann ist das alle.
Das ist völlig klar, aber auf der anderen Seite macht auch, und das habe ich gemerkt, als ich die Corvette gefahren bin, macht auch Unvernunft durchaus mal Spaß. Also wenn man einfach mal 8 Zylinder mit 437 PS hat, die bei leichtem Antippen des Gaspedals irgendwo 800 Newtonmeter auf die Hinterachse wuchten, das ist einfach ein Gefühl, das können auch, das können glaube ich auch Leute, die es nicht erlebt haben, nicht nachvollziehen. Warum? Manche Leute, also da kann man wieder zurückspringen zu diesen zwei Mädels, die haben vielleicht das selber noch nicht erlebt, aber sie haben eine gewisse Faszination dafür. Und der Typ, der an dem Sportwagen drin sitzt, der erlebt das nochmal ganz anders, weil es ist einfach schwer zu beschreiben. Es ist einfach ein tolles Gefühl, aufs Gas zu treten und dann bricht irgendwo die Hölle los und die Tachonadel, die macht dann sich auf und davon. Es ist Wahnsinn.
Ja. Ja. Also es ist so wahnsinnig, dass manche das zur Schau stellen, dass sie sich das leisten können und manche wahrscheinlich so ein Ding haben und das in Kauf nehmen, dass sie dadurch ein gewisses Image kriegen oder Leute
sich aufnehmen. Ich glaube nicht, dass das was mit Image zu tun hat, weil auf der anderen Seite, wenn ich ein gewisses Level beruflich oder finanziell mal erreicht habe, dann geht das doch, das ist doch nicht nur das Auto, das geht beim Haus weiter, das sind die Klamotten.
Ja, klar.
Der eine kauft sich meinetwegen ein Segelflugzeug, der andere kauft sich eine Yacht, wieder einer fährt halt, keine Ahnung, Ferrari oder so. Ich sag mal, die Dekadenz würde ich dann so weit treiben, wenn ich mir die Corvette leisten könnte, die im Übrigen gar nicht so teuer ist. Ich würde wahrscheinlich eine Hängerkupplung anbauen und mit einem Doppelachsverhänger auf dem Baumarkt fahren und Zementsäcke holen. Also das ist dann irgendwo diese
Form von Statement,
wo man sich auch einfach ein bisschen so selbst auf die Schippe nehmen muss. Ich glaube, das kommt dann gut.
Ja, und du wirst schnellstens ein YouTube-Hit werden. Mit
das, ja, wahrscheinlich. Das ist gut möglich.
Wo du das Wohnzimmer erwähnst oder das Haus von den fiktiven Superreichen, fällt mir noch eine Sache ein, wo du sagst, ja, Passat, Fahrer und Statussymbol und ist dir egal und das, viele Leute legen zu viel Wert darauf. Ich meine, du hast ja auch nicht eine Wohnzimmereinrichtung, die halt irgendwie nur zweckdienlich ist, oder? Und kaufst du ja auch nicht Schuhe, die nur irgendwie nur zweckdienlich sind oder ja, vielleicht gut, manches okay, davon, aber nicht bei allem, sondern man umgibt sich doch in der Regel mit Dingen, die man nach seinem persönlichen ästhetischen Empfinden schön findet oder angenehm findet.
Das ist richtig, dass man etwas schön findet. Also bei mir steht sowieso Pragmatismus immer zu einem gewissen Grad im Vordergrund und deswegen muss ich sagen, regt mich auch, also ich reg mich beispielsweise beim Autofahren maßlos drüber auf, wenn Autos einfach unpraktisch konzipiert sind. Also in vielen Fällen, früher galt mal Form follows Function, also ich habe irgendwas gebaut, was dann funktioniert hat entsprechend. Heute ist es oftmals umgedreht. Setz dich mal in einen Opel Corsa oder einen 1er BMW und fahr rückwärts. Dort siehst du hinten raus einfach nichts mehr. Hm. Also jeden großen Kombi, jeden alten Passat-Kombi zirkelst du locker flockig in eine Parklücke rein. Aber bei diesen kleinen Mistreusen, du siehst einfach nichts da hinten raus. Und da würde ich jeden Designer Windel weich prügeln, der so einen Scheiß baut.
Ich bin echt erstaunt bei diesen neuen Fiat 500, also nicht dem Vintage, dem alten, sondern dem wiederaufgelegten. Ja, ja. Da gibt es bei der RBB-Dienstwagenflotte gehört auch ein solcher, oder ich glaube mehrere, aber mit einem fahre ich ab und zu mal. Und das gibt es nicht, wie man mit diesem Auto nicht einparken kann, weil man nichts sieht und die Leute denken, du bist bescheuert. Das Auto ist ungefähr einen Meter lang und du kriegst es nicht vernünftig in die Parklücke gezirkelt.
Wir fahren bei uns im Konzern Opel Corsa und das ist so eine gelungene Mischung aus schadstoffstark und leistungsarm. Also der hat irgend so einen total runtergezüchteten Ecotec-Diesel und damit in Verbindung aber ein übelst lang übersetztes Getriebe. Also um dann wirklich quasi Sprit zu produzieren, statt zu verbrauchen. Aber du kommst halt einfach überhaupt nicht aus dem Arsch, wenn du an der Ampel beschleunigen willst oder sowas. Es ist eine absolute Katastrophe. Und dieses Auto, das ist für mich einfach nur der Horror. Ich fahre jegliche Strecken, die ich fahren kann mit meinem Privatwagen, rechne dann halt nur die Kilometer ab, aber vermeide es, wann immer es geht, diesen Dienstwagen zu fahren, weil das frustriert mich einfach nur. Ich möchte ein Auto, das funktioniert. Das muss nicht unbedingt richtig schön sein, aber das soll bequem sein und es soll vor allem funktionieren.
Reden wir oder rede ich mal und ihr lauscht mit jemandem, der ein Auto fährt, was, so wie du dich ausdrückst, aus dem Arsch kommt an der Ampel, nämlich ein Nissan 200 FX, Baujahr 89. Ich danke dir, Lars.
Ja, schönen Abend noch.
Und begrüße Maurice, der eben dieses Auto fährt. Hallo.
Hallo, schönen Abend.
Maurice, Nissan 200 FX ist wie für jemand, der das jetzt so gar nicht kennt, womit ist das vergleichbar? Was ist das für ein Sportwagen? Sieht er aus?
Also es ist eigentlich mehr eine Coupé-Form, recht tiefe Dachlinie und eine lange Schnauze mit einem trotzdem recht großen Kofferraum eigentlich für ein Sportcoupé. Und ja, mit was man das heutzutage vergleichen könnte. Also eigentlich gibt es moderne Autos gar nicht mehr so in dieser Form. Das ist auch ein Grund, warum ich das Auto fahre, weil alle modernen Autos, die sehen irgendwie alle gleich aus. So diese SUV-Form, hochbeinig, und das finde ich irgendwie... Ja, egal wo man hinguckt, das ist halt alles irgendwie das Gleiche. Und in der Zeit so um 1990, da gab es halt da noch mehr schöne Formen, sag ich mal.
Das ist echt abgefahren, wie sich das irgendwann so entwickelt hat, dass im Prinzip im Großen und Ganzen alle Autos gleich aussehen. Also klar haben die noch Nuancen und verschiedene Kühler, verschiedene Scheinwerferformen oder so, aber ich schließe mich dir an, eigentlich wirklich fundamentale Unterschiede zwischen den Marken findet man eigentlich nicht mehr.
Ja, genau, das gleicht sich halt irgendwie alles an und es wird auch nicht mehr so rumexperimentiert, finde ich. Also früher hat man dann auch ein bisschen rumexperimentiert, andere Formen ausprobiert und heute gibt es das halt nicht. Da wird dieses SUV, das ist halt auf dem Vormarsch und wird ja auch angenommen, komischerweise. Also verstehe ich gar nicht so richtig. Aber es scheint zu funktionieren.
Naja, also es wird ja auch wahnsinnig viel Geld in Marketing gesteckt. Also ich habe irgendwann mal gelesen, dass es früher so war, dass die Ingenieure bei den Automobilherstellern den Marketingleuten gesagt haben, hier, das ist das neue Auto, was wir erfunden haben, jetzt bewirb das mal. Und irgendwann hat sich das umgedreht. Ich habe das jetzt so gelesen, ich stecke da nicht irgendwie in diesen Betrieben, aber so sei es, dass jetzt das Marketing ankommt und sagt, wir brauchen jetzt so ein Auto, bau das mal. Also es ist, ja, sich so umgedreht hat. Und im Prinzip, wenn man sich das anschaut, wie beim Marketing diese Autos beworben werden, dann sind es ja manchmal wirklich nur so im Prinzip Kleinigkeiten, die man nicht wirklich braucht. Irgendein neues, bla, schieß mich tot, Display, Head-Up, 3000 und so. Und wenn man mal wirklich anguckt, was kann dieses Auto eigentlich im Wesentlichen, was kann die Konkurrenz, dann können die alle ungefähr das Gleiche.
Ja, und die ganze Technik, die jetzt heutzutage in den Autos drin ist, das ist auch so eine Frage, ob man das halt braucht oder ob man sich dann zu sehr zurücklehnt, das Auto die Arbeit machen lässt. Also bei mir ist es halt so, bei meinem Nissan, wenn ich mich da reinsetze, es macht genau das, was ich möchte. Und ich habe keine Technik, ich habe nicht mal ein Airbag drin, der mir da irgendwie...
Das Leben rettet womöglich noch.
Richtig, genau.
Also die Entmündigung des Fahrers machst du nicht mit.
Genau.
Durch diese 5000 Assistenzsysteme.
Richtig, genau. Also Marc, irgendwo hat das schon alles seine Daseinsberechtigung, aber inzwischen ist es eigentlich ziemlich übertrieben, wenn man für alles einen Assistent hat, für Notbremsung oder was auch immer, was halt in der Marketingabteilung immer ganz gut beworben wird, dann aber trotzdem nur bis 20 km/h funktioniert oder sowas. Aber es ist halt trotzdem dabei und wird halt beworben.
Aber es ist natürlich immer so, dass die Sachen, die irgendwann erstmal bei den Premium-Autos drin waren und da als große Neuerung angepriesen wurden, irgendwann ja auch in die Kompaktwagen, Kleinwagen Einzug halten und es für irgendwann für alle normal und angenehm ist, ne? So wie eine Klimaanlage oder elektrische Fensterheber oder so. Das war ja vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren auch noch so ein Premium-Ding. Oh, kann doch kurbeln, was brauche ich elektrische Fensterheber? Und heute hat es jeder Fiat Panda.
Naja, gut, muss ich dazu sagen. Also bei mir war das in der Grundausstattung mit drin oder bei meinem Automodell, sagen wir mal eher so, gab es elektrische Fensterheber und alles so schon und ABS alles schon serienmäßig drin. Also es gab es damals auch schon. Und ob man das, wie gesagt, braucht, ABS ist wirklich ganz in Ordnung, das braucht man. Aber die ganzen modernen Sachen, wie gesagt, da ist, glaube ich, mehr so die Gefahr, dass man sich dann auf der Autobahn mit dem Tempomat so ein bisschen dahin fahren lässt vom Auto und dann nicht mehr so drauf achtet, was man da dann wirklich vielleicht macht.
Das Coole an deinem Auto, an diesem Nissan 200 FX von 1989, sind ja auch diese Schlafaugenscheinwerfer vorne, die sich einklappen und aufklappen. Von Porsche 924, 944 hat die ja auch, ne?
Ja.
Und noch so ein paar andere Modelle. Und irgendwann wurden die verboten, oder?
Richtig, ich glaube irgendwie um die Jahrtausendwende, 2003 oder so. Also die sind in Deutschland nicht direkt verboten. Aber es gab da so ein paar Diskussionen wegen Aufprallschutz von Fußgängern, wenn die offen sind, und Reaktionszeit für Lichthupe und so weiter. Und es sind natürlich auch erhöhte Kosten für die Automobilhersteller. Und da haben sie sich dann alle mal so drauf geeinigt, dass es dann quasi vom Markt verschwindet. Und ich glaube, das letzte Auto, was so serienmäßig damit ausgestattet war, hat dann auch 2002 geendet von der Produktionsreihe. Und man sieht doch eigentlich immer seltener.
Wie reagieren die Leute auf dein Auto? Also es ist ja schon ein Auto, wo man merkt, dass das will auch was darstellen. Das will nicht einfach nur so normal sein. Also ein Auto, was ein Image haben will. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so alt und dann auch nicht so wertvoll, dass man damit jetzt wirklich angeben könnte oder so. Wie reagieren die Leute?
Ich muss sagen, es ist eigentlich recht positiv, als ich mir das Auto gekauft habe. Im Bekanntenkreis waren sowieso alle dagegen, weil ich bin gerade 18 geworden, als ich mir das Auto gekauft habe. Das ist quasi mein erstes, mit 170 PS und Turbo und so weiter. Aber als wir das Auto dann gesehen haben und mal rumgelaufen sind, dann hat sich die Meinung eigentlich schon ziemlich schnell geändert, und auf der Straße gucken einem eigentlich die Leute, also eigentlich fast alle Leute hinterher. Und
man weiß aber nicht genau, warum. Die einen beneiden einen, die anderen finden einen bescheuert.
Ja, ich denke mal schon, dass es mehr von den Schlafaugen zurückzuführen ist, weil das eine Sache ist, die man heute eigentlich gar nicht mehr so sieht im Straßenverkehr. Mhm. Also das ist schon ein Eyecatcher, sage ich mal. Und wenn man dann mal so mit den Leuten ins Gespräch kommt, die meisten, die dann so Mitte 40 sind, die kennen es dann auch aus der Jugend, wo das Auto dann quasi gerade auf den Markt gekommen ist, und können sich daran zurückerinnern. Und so kommt man dann eigentlich ganz oft ins Gespräch.
Kann man so ein Auto im Alltag fahren, ohne ständig schrauben zu müssen?
Na, es ist recht schwierig. Also das Auto ist ein bisschen verpönt, sage ich mal, weil es im Serienzustand eigentlich nicht mehr zu bekommen ist. Ich bin da eigentlich ich habe ein recht gutes Modell noch bekommen, ohne nennenswerten Rost, und behalte das auch original, also verwende nur Originalteile und so weiter. Und wenn man das Auto richtig pflegt, dann kann man damit schon durchaus im Alltag fahren. Also ich komme heute eigentlich gerade aus dem Urlaub mit der Freundin zurück, 1000 Kilometer gefahren, und es funktioniert schon. Wenn man natürlich jetzt aus dem 25 Jahre alten Motor 350 PS rausholen will, wie das viele machen.
Und die auch ausfährt.
Dann hält das natürlich nicht allzu lange.
Ja.
Und dann ist natürlich das Auto schuld daran.
Verstehe. Ja, also ist natürlich auch bei so einem 20, 25 Jahre alten Motoren die Frage, ob die überhaupt noch vollgasfest sind und sein müssen, oder ob man es bei denen nicht eh ruhiger angehen lässt, dann, obwohl man ja mehr unter der Haube hätte.
Ja, also bei mir ist es eigentlich so, ich brauche die Leistung eigentlich auch nicht. Ich bin sowieso generell ein vorsichtiger Fahrer, weil der Turbo, der kommt halt recht spontan. Und wenn man da gerade in der Kurve ist und die Fahrbahn vielleicht ein bisschen nass ist, dann kann es schon mal sein, dass das Heck dann in den leichten Drift übergeht. Und da bin ich eigentlich immer noch recht mit vorbehaltener Hand dabei. Aber so auf der Autobahn, auf einer Geradenstrecke oder so, da drückt man schon mal ein bisschen. Wenn der Motor noch recht gut gepflegt ist und recht gut in Stand ist, dann funktioniert das auch noch recht gut. Wenn man natürlich bei dem Auto, es war recht billig jetzt die letzten Jahre, und da haben es dann natürlich viele, viele Jugendliche gekauft und dann auch verheizt und nicht repariert und auf Verschleiß gefahren. Und die Motoren haben natürlich schon einen Knack weg. Und wenn man da dann noch Leistung rausholen möchte, dann hält das halt nicht so lange. Ja. Inzwischen steigen die Preise aber ziemlich, ziemlich stark. Und es ist sehr schwer, irgendwie noch ein gutes, originales Stück zu finden.
Was hat deiner gelaufen?
Meiner hat jetzt 117.000 Kilometer runter.
Okay, und die sind auch verbrieft. Also die kannst du nachweisen, sind nicht zurückgekurbelte 117.000.
Nee, die kann ich nachweisen. Das Auto ist Scheckes gepflegt bis 100.000, und bei 100.000 habe ich es gekauft. Und alles danach habe ich ja sowieso.
Okay, also das heißt, das ist ja so wenig, dass das durchaus ein Auto mit Wertsteigerungspotenzial ist, wenn auch wahrscheinlich im bescheidenen Rahmen die Wertsteigerung.
Naja, also es ist für ein Auto in der Preisklasse, wurde ja vorhin schon drüber gesprochen, es ist eigentlich ein recht starker Wertanstieg. Ich habe das Auto 2012, einen Tag nach meinem 18. Geburtstag, gekauft für ein bisschen mehr als 5.000 Euro. Man könnte es jetzt aber schon durchaus für das Doppelte verkaufen.
Echt? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja irre viel. Ja. Echt? Boah.
Ja. Also natürlich habe ich dadurch nicht wirklich Gewinn gemacht, weil es steckt natürlich auch Geld drin.
Ja.
Die ganzen Originalteile, wenn die da 25 Jahre im Lager liegen bei Nissan, dann kosten die natürlich auch extrem viel Geld. Aber es ist halt auch mehr so ein Hobbyauto, auch Saison zugelassen von April bis Oktober. Und
aber ja, ein Wertzuwachs von 50% im Jahr, das erreichen ja sonst nur Autos, die eh schon, also so seltene Autos, die, keine Ahnung, eine Million kosten und zwei Jahre später kosten sie 2 Millionen. Maurice, aber ja, wir plappern uns fest bei diesem Thema. Ich merke gerade, die Sendung ist eigentlich schon vorbei. Möchte mich bei dir bedanken für diesen launigen Talk noch über den Nissan 200FX, die Schlafaugen und die Wertsteigerung. Vielen Dank dafür.
Ja, alles klar.
Kannst bis dann. Tschüss. Sorry Roland, sorry Daniel, ihr seid heute mit 3er BMW, Honda Cabrio und weiteren Opels nicht mehr mit dabei, denn ich übergebe jetzt gleich an Babette Conradi, die mit dem Nightflight weitermacht. Mein Name ist Hendrik Schröder und ich habe mich sehr gefreut, mit euch 2 Stunden lang über Autos zu reden oder geredet zu haben und über alte Autos, über neue Autos, schnelle Autos, Autos als Statussymbol und nicht zuletzt auch ein bisschen über Elektroautos und die Zukunft des Automobils. Wir hören uns wieder am Mittwochabend, da reden wir über Toleranz und Akzeptanz und Diskriminierung, also ein etwas anderes Thema dann. Raus geht's mit Herr Binner und Wohlstandsprobleme findet ihr unter herrbinner.de. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.